Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf drei spannende Winzer mit mir am Tisch. Einmal der Philipp Wittmann von Weingut Wittmann aus Westhofen. Grüß dich. Du hast uns zwei Winzer eingeladen, nämlich ein Bruderpaar sozusagen, nämlich den Hans und Valentin Repolz vom Weingut, Achtung, Ökonomierat Repolz aus der Pfalz. Boah, ich hab's hingekriegt. Da können wir schon mal einen drauf trinken. Ja? Ich hab heimlich geübt. Also. Schön, dass ihr da seid. Wir haben auch schon was von euch im Glas, gell?
Ja, heute dachten wir fangen mal ganz oben an. Ja. Man muss ja nicht immer...
Wir kriegen uns runter dann.
Genau. Wir haben Birkweiler Kastanienbusch 2018 im Glas. Ist nicht der schlechteste Wein, um in ein Gespräch zu starten. Und wir freuen uns schon.
Ja, Kastanienbusch ist sicherlich einer der Legendenweine überhaupt im deutschen Trockenrieslingbereich. Ja. Also der erste Südpfälzer Riesling, der als großer trockener Wein, glaube ich, überhaupt Wahrnehmung gefunden hat. Ich glaube, das erste große Gewächs gab es dann 1996 schon, kann das sein?
98.
Wow, ist aber früh. Ja.
Die Lage ist einfach wirklich besonders. Und man muss es vor Ort eigentlich gesehen haben, um auch ein bisschen zu begreifen, wieso der Wein diese feine Textur auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite diesen unheimlichen Inhalt.
Ihr seid ja mit mir da hochgefahren, ne? Genau, da standen wir. Übrigens, da haben die so rübergedeutet, ne? Zu den Windrädern, haben gesagt, guck
das
mal den. Das liegt zwar auf dem Hügel, aber in so einer Art Mulde, oder? Kann man das so sagen?
Ja, der Kastanienbusch ist ein abgeschlossener Talkessel und erstreckt sich bis auf 340 Höhenmeter, was bisher die höchste große Gewächslage der Pfalz war.
Oder wird sich möglicherweise
ändern.
Ihr wollt euch selbst überbieten jetzt.
Und ja, das macht im Endeffekt auch die Lage aus. Also es ist für Pfälzerverhältnisse ein steiler Südhang. Und das macht einfach die Lage aus, dass wir relativ große Tag-Nacht-Schwankungen haben von der Temperatur, also tagsüber relativ warm.
Da steht wahrscheinlich ein bisschen die Hitze tagsüber, oder?
Ja, man hat eigentlich auf in unserem Stück, was ja das höchste Stück auch ist in der Lage, eigentlich immer auch ein guter Wind.
Mhm. Ist der Bereich, in dem das große Gewächs gehandelt wird, auch wirklich ganz
das
oben?
Das ist nur das ganz oben. Ja, also das ist ja auch das Herzstück im Endeffekt der Lage. Und die Gewann heißt auch Kastanienbusch. Also unser Weinberg ist tatsächlich der Kastanienbusch im Kastanienbusch. Mhm.
Was ist denn eine Gewann? Jetzt mal so für Dovis.
Irgendwann wurde begonnen, Weinberge zu kartieren.
Ja. Ja. Mhm.
Und dann wurden eben halt auch Namen benötigt zur Orientierung. Und je traditionsreicher und älter Lagen sind, umso älter sind die Herkünfte dieser Namen.
Okay.
Und das ist halt ein sehr schönes Beispiel, wenn der Valentin sagt, dass der Kastanienbusch im Kastanienbusch, dann ist das die Originalparzelle. Mhm. Dieser Name wurde dann für die ganze Lage immer mehr erweitert.
Okay.
Ja?
Mhm.
Und wenn das die Urparzelle ist, dann zeigt das relativ deutlich dahin, dass es wohl auch das spannendste Stück in dem Bereich ist.
Und dann nennt man das Gewann.
Ja, Gewann sind halt diese kleinen Einheiten, wie die einzelnen Parzellen heißen.
Okay. Mhm.
Und so eine Lage, so eine Einzellage kann durchaus auch mal 15, 20 verschiedene Gewanne haben. Das wäre dann viel, das ist dann groß, aber das gibt es. In manchen Anbaugebieten ist es so, dass diese kleinen parzellierten Namen tatsächlich auch als Einzellagenname existieren und auf den Etiketten erscheinen. Und in manchen Gebieten ist es so, dass eher diese größräumigen Namen eben die Rolle spielen. Und dementsprechend hat man versucht, einfach diese Unterschiede auch namentlich wieder aufs Etikett zu bringen.
Okay, dann würde dann Kastanienbusch im Köppel draufstehen.
Korrekt.
Okay, verstehe.
Oder ziemlich kompliziert.
Ich finde auch, ich wollte das gerade mal anmerken, dass das schon ziemlich kompliziert ist, aber Hauptsache ihr blickt da durch.
Wir wollten ja oben einsteigen. Keine einfache Frage, bitte.
Ich merke schon. Intellektuell bin ich jetzt auch ausgereizt, deswegen sprechen wir mal über den Wein. Also
jeder, der den Wein jetzt im Glas hätte oder hat oder mal hatte, kann eigentlich genau das riechen und auch schmecken, was die Lage so besonders macht. Zum einen haben wir die ausgeprägte Frucht in der Nase, was recht typisch ist. Also Kastanienbusch ist immer der Wein mit der strahlendsten Frucht, aber auch die Kräutrigkeit. Aber was ihn dann ganz besonders macht, ist im Abgang die absolute Präzision und die Säure und die Eleganz. Ja. Also er ist glockenklar. Was man auch jetzt noch speziell jetzt zu dem Wein sagen muss, ja auch 2018er. Und es eigentlich aus diesem ja sehr warmen Jahrgang und auch sicherlich ein gehaltvoller Wein, aber die Lage bringt eigentlich immer genug Spannung mit, genug Struktur mit. Und das ist auch ein Wein, der sehr viel Struktur hat. Ist jetzt kein Wein, der mit übermäßig viel Extraktsüße oder Extraktfrucht punktet, sondern das ist ein sehr kräutriger, gut strukturierter Wein. Und ja, das macht ihn sehr lebendig.
Er hat auf jeden Fall die Extraktsüße, was auch im Jahrgang geschult ist.
Also
was ja auch ganz, ganz schön ist, wenn sich der Jahrgang auch im Wein widerspiegelt.
Wichtig,
ja,
wichtig, genau. Finde ich auch.
Vor allem, wenn man jetzt den Wein probiert, dann hat man schon einen gewissen Schmelz, aber überhaupt nicht.
Das wird nicht in die Richtung kandiert.
Wir sprechen ja von einem Wein, der ich mal 102 Gramm Restzucker hat. Also er ist komplett durchgegoren. Die Balance zwischen Säure, Extrakt, trotz des Jahrgangs, ist dann da immer sehr schön gegeben durch die Lage.
Und das ist halt jetzt ein wunderbares Beispiel für ein großes Gewächs, das jung auch brutale Trinkfreude macht.
Ja, das schmeckt voll. Ein
Wein, der ist jetzt erst im zweiten Jahr auf der Flasche,
ja.
2018, blutjung in den Aromen, aber das knackt richtig beim Trinken.
Ja.
Also es ist schon so, dass man sagen kann, och, also und deshalb, ich bin, auch immer, bin auch immer dafür, dass man solche Weine auch ruhig mal jung trinken darf, sofern man nicht das Thema vergisst, dass er halt eben dann noch weitere Lebensstationen da sind. Ja. Und das finde ich jetzt momentan, also ich muss gestehen, könnte man jetzt auch schnell die Flasche leeren, aber wir sind ja aus anderen Gründen.
Wir sind aus anderen Gründen, genau.
Ich denke auch, dass der Wein jetzt eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich der Höhepunkt in seiner Primärfruchtphase hat. In seiner Jugendphase, bevor er sich verschließt. Also aktuell sind jetzt die 2017er, was auch ein gigantischer Jahrgang war, sind schon voll in dieser Teenager-Phase drin, in der sie noch nicht wissen, wie sie sich entwickeln sollen. Also wenn man jetzt einen 18er hat, kann man jetzt den super gut trinken. Auch zum Essen geht es schon.
17 und 16 lässt man also besser zu.
Besser jetzt noch liegen lassen. Also zumindest bei
uns war es aber einer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man muss tatsächlich da differenzieren. Mhm. Also wir hatten ja auch mit dem Cornelius Dönhoff ganz schön das Reife-Thema diskutiert. Wir hatten, glaube ich, 17 gehabt. Und der ist brutal offen gewesen und voll da.
Ja.
Und das hängt einfach zum einen von der Herkunft ab und zum anderen auch von der Arbeitsweise des Winzers. Ja. Und da ist natürlich schon dann wieder, das sind die einzelnen Steuerungselemente da, wie Wein sich am Ende noch entwickelt. Mhm. Und das ist mir immer auch schon in den Gesprächen mit eurem Vater Handwerk aufgefallen, dass der Blick auf den Wein für den Genusszeitpunkt bei euch sehr different ist im Vergleich zu vielen anderen. Was glaubt ihr, woran das liegt? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
Ich denke, hauptsächlich auch durch unseren Ausbau. Wenn ich es jetzt vergleiche, die Weine sind ja, wenn wir sie abfüllen, schon oft wenig zugänglich. Also bei uns ist so das erste halbe Jahr nach der Veröffentlichung meistens relativ schwierig. Und dann ein Jahr nach Abfüllung, also jetzt quasi wieder 18er, haben die ihr erstes Hoch.
Aber liegt das dann an, sind die Lagen einfach anders? Ist da das Klima anders? Liegt es damit oder geht ihr anders damit um?
In dem Fall ist das Handling des Winzers,
glaube ich,
das
Entscheidende.
Also das ist ja bei uns, was uns jetzt relativ stark von vielen anderen Weingütern unterscheidet, ist, dass wir schon immer mit Maischestandzeit arbeiten. Das heißt, die Trauben kommen von der Handlese schnell ins Weingut, werden dort abgebärt, also die Bären kommen vom Stiel weg, werden dann angequetscht und stehen ja im eigenen Saft für 24 Stunden. Und das bringt den Weinen erstens viel Extrakt, aber auch ein bisschen Gerbstoff noch mit. Nach dieser Maischestandzeit und der Pressung ist der Most relativ stark, oder was heißt stark, er ist oxidiert, was wir auch ganz bewusst so handhaben, da wir dann in ein extrem reduktives Milieu gehen mit dem Edelstahlausbau. Für uns hat sich das Edelstahlgebinde einfach extrem bewährt, um die Präzision in den Weinen sehr stark zu fokussieren. Und daher ist die Oxidation im Most-Stadium für uns ein Mittel, mit dem Edelstahl zu arbeiten.
Also das müsst ihr vielleicht jetzt noch, das ist echt kompliziert. Die Oxidation kann, also das heißt,
Oxidation bedeutet Luft.
Über, genau. Also mit der Luft sozusagen.
Jeder kennt's, wenn man Apfel durchschneidet, wird ein Apfel braun.
Ja. Yeah.
Und das sind zum Teil sind es halt auch Phenole, die oxidieren.
Okay.
Unsere Weine haben durch die Maischestandzeit mehr Phenole. Das heißt, ein Stück von den Phenolen muss wieder weg. Und wenn was braun ist, dann verschwindet es auch vor der Gärung. Und da es nicht passieren würde im Edelstahlfass gegenüber einem Holzfass, bedienen wir uns da der leichten Mostoxidation vor der Gärung.
Okay.
Das ist mit einem Holzfass wieder ein ganz anderes Thema.
Also ihr macht komplett Edelstahltank.
Genau.
Und überhaupt, ihr macht ganz viel im Weinberg. Das macht Philipp zum Beispiel auch, ne? Du machst auch Fokus draußen, kerngesunde Traube. Aber im Keller geht ihr nochmal anders um. Also gar kein Holz, nur Edelstahl. Ja. Und ihr habt auch keinen Kellermeister zum Beispiel.
Da sitzen also, noch zwei von denen.
Aber ihr habt gesagt, jeder, der bei euch im Betrieb draußen arbeitet, der muss auch drin im Keller mitarbeiten. Genau. Also der Fokus ist irgendwie anders bei euch, oder?
Ja, also bei uns ist so, wir leben und arbeiten an einem sehr speziellen Ort, also in der Pfalz vielleicht einzigartiger Ort, an dem sich sehr viele verschiedene Bodenarten auf engstem Raum treffen. Wir wollen die Diversität des Weinbergs hauptsächlich erhalten, einfach auch durch den Unterschied, was am meisten durch den Boden beeinflusst wird. Mhm. Also wir wollen im Keller so wenig Einfluss wie möglich. Und deshalb haben wir auch dieses sehr neutrale Gebinde Edelstahl gewählt, weil Edelstahl ist immer gleich. Bei Holzfässern ist es so, ein Holzfass ist das eine Holzfass, das andere Holzfass ist das andere Holzfass. Und es ist auch, also wenn man seine Holzfässer kennt, dann kennt man auch so ein bisschen die Eigenschaften. Das weißt du mit Sicherheit, du hast mit Sicherheit auch Holzfässer, die unterschiedlich sind.
Ja, wobei im Grunde bin ich bei dir, dass natürlich diese Eigenschaften existieren können. Ich sage aber auch, wenn man mit dem Werkstoff Holz über lange Jahre extremst sorgfältig arbeitet, sind diese Unterschiede sehr, sehr gering. Also die Diskussion während der Ernte, welcher Most in welches Fass gelangt, die gibt es bei der Auswahl von Holzfässern, aber die nach dem Motto, der Moorschein kommt jetzt da rein, weil das ist ein gut Fass, jein. Ja. Also ich behaupte zu sagen, wir haben nur gute Fässer im Keller. Ja. Das ist bei all der Diskussion um den Ausbau im großen Holzfass, also Fässer, die wirklich dann über ganz lange Zeiträume, teilweise über 100 Jahre verwendet werden. Diese Diskussion spielt dann eine Rolle, wenn die Holzfasspflege irgendwann mal vernachlässigt war. Okay. Dann entstehen Unterschiede in der Typizität des Weins, die dabei rauskommen. Mhm. Und es gibt natürlich auch, je nachdem, welcher Küfer die Fässer gemacht hat, Fässer, die ihr Leben lang auch dem Wein was mitgeben. Mhm. Ja, also das ist auch so ein Thema. Ich sag mal so, ich bin jetzt so nach den letzten Jahren mittlerweile so weit, dass ich die Fässer, bei denen ich den Eindruck hatte, dass da fasseigene Zugabe zum Wein ist, die habe ich mittlerweile alle rausgeschmissen. Mhm. Weil ich das nicht möchte. Also für mich ist es so, dass das Holzfass Mittel zum Zweck ist, um eben diese Mikrooxidation während der Reifezeit mitzunehmen und nicht um aromatischen Einfluss auf den Wein zu nehmen. Mhm. Und das ist im Prinzip der Ansatz, der dann letztendlich wieder auch eine Verbindung zwischen unseren Weinen schafft. Die Arbeit mit den Trauben in der Verarbeitung ist unterschiedlich gehandelt.
Ja. Wir spielen
mit den gleichen Elementen. Wir spielen mit dem Thema Oxidation und Reduktion. Mhm. Und da geht es am Ende eben um Feinheit, Eleganz und Frische und Frucht. Und jetzt ist die Frage, wie rum du das zusammenbaust, damit hinterher ein Schuh draus wird. Ja. Nimm einen großen Lego-Kasten und den kannst du in vielfältiger Form zusammenbasteln. Und das ist die Arbeit von einem Winzer. Der eine baut es links rum, der andere baut es rechts rum. Und genau so kommen wir eben zu dem Punkt, Standzeit der auf den Schalen, intensive Situation bei den Rebhölzern im Herbst, dann im Edelstahl Finesse, Feinheit, Eleganz, Puristik und nicht noch irgendwas, was querkommen darf.
Ja.
Okay. Ja, und bei mir ist es dann tendenziell vielleicht so, dass ich sage, okay, ich gehe so ein bisschen einen Mittelweg, weil ich bin jetzt nicht auf maximale Reduktion und Fruchtexpression in der Traube aus, sondern versuche das so ein bisschen dazwischen zu halten, weil es nach meinem Gefühl ist, mein Weg ist eben, und habe dann eben aber nochmal so eine leichte Oxidationsphase über das Holzfass und komme dann eben nach meinem Gefühl dabei raus, dass ich dann am Ende auch die Explosion vom Weinberg am Ende wieder finde.
Ja.
Dann nimmst du jetzt den Dönhoffschen Wein, der mit noch einer etwas intensiveren Frucht im Wein arbeitet, wo vielleicht einfach in dieser ersten Phase diese primären Aromen noch mehr bewahrt werden. Mhm. Also das Urtraubige halt schon in der Jugend in der Flasche auch schon Yippie-Yay sagt.
Und trotzdem die Böden mit abbildet.
Ohne Frage. Ja. Und deshalb sind es einfach nur verschiedene Wege, wie man sich ausdrücken kann im Wein.
Ja.
Und der führt zu verschiedenen Stilen. Und ich glaube, glaube, es gibt hier kein besser oder schlechter, sondern es ist eine, man kann Stilfragen stellen und kann natürlich, hat seine Vorlieben. Also ich zum Beispiel bin ein großer Rebholz-Trinker privat.
Ja.
Auch wenn ich nicht so arbeiten würde.
Ja, okay.
Und so geht's, glaube ich, der gesamten Familie Rebholz auch mit meinem Wein. Ich glaube, meine Weine sind durchaus auch gern gesehen bei euch in der Familie. Aber
ich mal nichts falsch sagen.
Aber man würde deshalb seine Arbeit auch nicht in die Richtung ändern wollen, ja, weil einfach.
Es ist ja auch alles sind ja letztlich Unikate und
richtig,
ihr müsst ja auch alle für was anderes stehen. Also ich meine, das kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren, das meine ich. Das ist ja auch das Gute daran.
Das ist ja auch die Vielfalt, die der Philipp auch gerade schon angesprochen hat. Das sind jetzt drei Weinstile, wo du jetzt angesprochen hast. Für mich sind es auf jeden Fall auch Stile. Das ist jetzt in Deutschland nicht so oft, dass ein Weingut oder Weingüter so starke Stile haben wie jetzt Dönhoff, Wittmann und auch wir.
Den Cornelius hätten wir eigentlich hier hinsetzen.
Absolut.
Vor allem auch deshalb, Valentin war bei Dönhoffs, Hans war bei mir, das wäre wunderbar gepasst.
Das wollte ich gerade sagen. Also,
genau.
Ich war ja beim Philipp auszubilden und für mich war das schon auf jeden Fall auch wahnsinnig interessant zu sehen und auch das war auch ein großer Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, man kann viel Sachen anders machen, auch in der Weinbereitung, aber letzten Endes kommt trotzdem, wenn man es gut macht, dann qualitativ sehr hochwertiges und eigenständiges Produkt aus. Deswegen wird es nie funktionieren, wenn jetzt ein Auszubildende in einem Spitzenweingut ist und sagt, okay, ich mache jetzt alles genau wie der. Man hat natürlich auch wieder andere Lagen, andere Weinberge und so weiter und so fort. Und da wird ein komplett anderes Produkt rausgenommen.
Du musst halt das Wissen abstrahieren, das du da gelernt hast.
Du musst deinen Weg finden.
Aber was ist denn der Philipp so für ein Chef? Wie ist denn das da, wenn man seine Ausbildung macht?
Das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir sind ja wollen die nächsten vorhin durch Westhofen hierher gefahren.
Bist du betreten unterm Tisch, oder?
Ich habe einen Moment überlegt.
Und das war dann ganz witzig. Da habe ich gesagt, ah, guck mal da ist der Grieche auf dem Weg, wo ich mit meinem Mitauszubildenden einmal die Woche zu Gast war. Da ist da die Metzgerei, wo wir immer waren. Also es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo ich gern zurückdenke. Und der Philipp als Chef, da gibt's die harte Hand, aber auch die weiche Hand.
Echt?
Also wenn man mal wieder ein bisschen härter dran genommen wurde, da wurde man auch wieder abends beim, wenn Bayern München gespielt hat oder der FCK, wenn die noch im fernsehübertragbaren Ligen gespielt haben, mit einer Flasche Wein belohnt und das war dann auf jeden Fall richtig spaßig. Ja.
Worauf legst du denn Wert, Philipp, in der Ausbildung? Was muss denn der Winzernachwuchs sozusagen mitbringen und lernen bei dir?
Ich glaube, wir im Weinbau haben in der Ausbildung nicht ganz dieses klassische Bild der Ausbildung wie in vielen anderen Berufen, weil oft ist es so, dass Kinder von selbstständigen Unternehmern, von Winzern, zu anderen gehen, um zu lernen, um dann wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Ausbildung in der Wirtschaft im Allgemeinen funktioniert so, dass man oft sich die Leute ausbildet, die man später eben halt auch in seinem eigenen Betrieb damit einsetzen will. Und das macht erstmal grundsätzlich einen Unterschied.
Mhm.
Und insofern entsteht dadurch eine besondere Situation. Und zum Zweiten ist es so, dass es bei uns im Weinbau üblich ist, dass man nicht unbedingt seine komplette Ausbildungszeit bei einem Betrieb macht, sondern sogar in der Lehrzeit im Extremfall jedes Jahr wechselt oder aber zumindest zwei Wechsel oder so hat während der Ausbildungszeit, um einfach möglichst viele Eindrücke zu sammeln. Und das bedeutet, dass es für das Weingut, das ausbildet, schon auch einen Aufwand darstellt, weil du bringst im Prinzip jemanden ein ganzes Jahr lang jeden einzelnen Arbeitsschritt, so wie du ihn gern ausgeführt hättest, bei.
Und dann ist
und
er weg.
Und erzählst, warum.
Mhm. Ja.
Und dann ist er weg.
Ja.
Und insofern ist das schon so, dass der Input, ich meine, ihr kennt das auch, ihr bildet ja auch schon ewig aus, da haben sie ja gespeichert, wie viele Lehrlinge er schon hatte, aber
deutlich über 100.
Er ist mit Sicherheit einer der deutlichsten Winzerausbilder der Pfalz.
Mhm.
Das ist schon ein großes Fund, was du letztendlich mit auf den Weg geben kannst.
Mhm.
Und deshalb ist es aus meiner Sicht so, dass es einfach, das ist ein Deal, das ist ein Geben und Nehmen.
Mhm.
Dafür muss derjenige, der eben als Azubi ins Weingut kommt, der muss auch Leistung bringen. Der muss sagen, okay, ich bin jetzt dieses Jahr da und jetzt werde ich wirklich mich bemühen, da mit allem, was ich habe, während meiner Arbeitszeit einfach hier mitzumachen und versuche mich auch emotional im positiven, besten Sinne einfach damit einzubringen.
Mhm.
Und wenn ein Azubi das macht, dann ist es, glaube ich, bei mir so, dass er eigentlich alles haben kann, weil ich dann sage, okay, hey, cool, der Junge oder das Mädel, das hat richtig Lust, das engagiert sich und dann ist bei mir auch alles offen, dann kriegt jeder auch mit, was wir machen, dann ist es nicht so nach dem Motto, Lehrlingswerk, jetzt machen wir mal unser eigenes Ding so ungefähr, sondern dann ist es ein offenes Buch. Mhm. Wenn ich aber merke, dass ich Auszubildende habe, die nur ihre Zeit absitzen und keinen Bock haben oder im schlimmsten Fall noch negativ sind und letztendlich auch fürs Team nicht förderlich sind, dann kann ich auch anders, sage ich mal. Dann reagiere ich dann irgendwann halt auch darauf. Mhm. Also und im extremsten Fall halt in der Art und Weise, dass es mir halt derjenige dann auch egal ist. Also laufen die dann halt auch so mit. Mhm. Aber wenn ich sehe, dass da Spaß und Begeisterung ist, dann bemühe ich mich schon auch zum einen möglichst dem gerecht zu werden, dass ich ausbilde. Ja, also wirklich auch die Verantwortung, dass man jemanden auch was mitgibt, das ist, glaube ich, wichtig.
Sich Zeit nimmt dafür. Ja.
Und, ist ja auch so ein Ding. Und natürlich ist ein persönlicher Austausch auch wichtig. Ich muss gestehen, dass das bei mir aufgrund der Zeit, die ich aktiv in der Produktion während der Arbeit dabei bin, hat es nachgelassen. Ich bin nicht mehr so viel der ganze Tag über dabei, wie das früher der Fall war. Habe aber das Glück, dass ich mit dem Georg Rieser, meinem Kellermeister, jemand habe, der als Ausbilder heute fungiert und der den ganzen Tag über der Ansprechpartner für die Azubis ist und der den Job eben, glaube ich, auch genau aus dieser Verantwortung heraus auch macht. Es ist bei uns in der Branche ein ganz spannendes Thema. Es ist super wichtig, dass eben dieser Wissenstransfer passiert und dass man auch bereit ist, so offen miteinander umzugehen. Das hilft der gesamten Branche und ich glaube, es wird im Moment in ganz vielen Weinbüdern auch so gelebt. Es gibt wirklich viele Ausbildungsplätze im Weinbau, die hochgradig spannend sind. Mittlerweile gibt es auch einige Quereinsteiger, die auch tatsächlich die Szene bereichern, wo man sich drüber freuen kann. Aber du hast immer wieder halt auch mal ein blindes Huhn dazwischen. Und dann ist es halt manchmal auch mühsam. Ne? Der Hans
war kein blindes Huhn.
Das war wieder sensationell. Alle Klischees wurden erfüllt. Erster Ausbildungstag. Ich hatte zwei Pfälzer-Lehrlinge. Da muss man noch zusagen, früher war es ja gar nicht denkbar, dass ein Pfälzer nach Rheinhessen gegangen ist zum Lernen. Ne? Also den Weg umgekehrt, ja, den bin ich zum Beispiel auch gegangen. Ich war auch in der Pfalz in der Lehre. Insofern schon allein toll, dass die Pfälzer dann auch nach Rheinhessen kommen. Und die Jungs spazieren am 1. August in der Hofrein mit den Bermuda-Shorts, den Timberlands ohne Socken an. So als ob sie mal so in Freizeit ein bisschen zum Weinprobieren vorbeigucken wollten, sind sie dann in den Hof marschiert, in voller Selbstverständlichkeit. Und genauso waren die halt auch. Die waren also einfach immer cool gewesen und es war immer alles locker. Aber die waren auch beide brutal fleißig, beide brutal wissbegierig. Das ist mir immer wichtig. Die haben für gute Stimmung gesorgt. Also ich will es gibt doch nichts Dooferes beim Arbeiten wie eine schlechte Stimmung, sondern
Verdruckzug so ein Betrieb vergiftet.
Spaß bei der Arbeit, Teamgedanke, miteinander. Also das hat man in dem Jahr, glaube ich, absolut gehabt. Und es war Weinernte 2012. Und der Herbst ist immer so ein bisschen Gradmesser für das Ausbildungsjahr, weil es natürlich die intensivste Zeit ist. Ja. Dann gehört es auch dazu, dass man mal ordentlich einer trinkt miteinander. Das ist also auch was durchaus
Bei Winzer gehört das auch mit zur Lehre.
Ja, das ist das gehört dazu.
Wie war das bei Dönner?
Ähnlich auf jeden Fall. Also habe wahnsinnig viel gelernt. Das war mein zweiter Ausbildungsbetrieb 2014 und war dann direkt, sagen wir, ein sehr anspruchsvoller Jahrgang an der Nahe. Aber gerade deshalb, weil er so anspruchsvoll war, habe ich auch wahrscheinlich extrem viel gelernt. Wenn man so ein einfaches Jahr hat wie der Hans 2012, dann lernt man natürlich nicht so viel. Und 2014 an der Nahe war wirklich sehr anspruchsvoll, aber was mich extrem begeistert hat, an Dönhoff, was auch eigentlich einer der Gründe war, warum ich gesagt habe, ich will unbedingt zu Dönhoff, war der Perfektionismus. Also das ist das, was ich auch kenne von unserem Vater. Und ich finde auch, also so charaktermäßig sind Cornelis und unser Vater schon relativ ähnlich. Mhm. Eher ruhig, aber ultra Perfektionismus.
Mhm. Echte Typen, ja.
Und zwar, wenn die sich auf was konzentrieren und einstellen, dann sind sie erst fertig, wenn es 120% erfüllt ist. Mhm. Und so ähnlich sind eigentlich der Hans und ich auch, nur sind die beide vielleicht noch ein bisschen leiser als mir.
Also ihr ein bisschen mehr bei Bermuda-Shorts.
Ja. Aber das hat mir extrem gefallen, die Perfektion und kein Kompromiss eingehen.
Ja.
Und das ist auch eigentlich das, was wir so leben. Ich würde niemals in einen Ausbildungsbetrieb gehen, in dem das nicht so ist. Weil ich kann das nicht verstehen, wenn man nicht 100% perfekt arbeitet.
Das ist diese diese Grundüberzeugung, die die zwei Jungs haben. Das ist so geil. Also ich nenne dir ein Beispiel. Das ist jetzt, ich komme mal wieder in meinen Lieblingsbereich Fußball.
Bitte, ja.
Wir waren, das ist auch schon lang her, mal in München Fußball gucken und da hat Kaiserslautern gegen die Bayern im Pokal gespielt, DFB-Pokal.
Das war auch legendär.
Und es ging, also Bayern haben 4-0 gewonnen. Es gab,
war nee, kein, ich glaube, ein Tor hat Kaiserslautern geschossen.
Von mir aus war es 4-1, aber es war keine Diskussion. Das Spiel war ganz glasklar. Und wir sitzen im Auto, Rückfahrt, der Fallen sitzt hinten und regt sich auf. Was für eine schlechte Stimmung in München. Es taucht doch alles überhaupt nichts. Die können doch gar nichts. Dass der FCK verloren hat, der Untergang ist mit Schuhen Strümpfen, hat keine Rolle gespielt, aber die doofen Bayern mit ihrer schlechten Stimmung. Ja, also, bloß nicht vom Weg aufkommen.
Irgendwas Positives muss man ja mitnehmen.
Ja, also darauf trinken wir. Auf den FCK.
Ich hab schon wieder
wir was haben einen neuen Glas, Wein, ja. Wir haben ein Thema, was, glaube ich, im Weingut auch eine ganz große Rolle spielt. Hier steht Hansjörg Rebholz auf dem Etikett. Das ist eine eigene Ausstattungslinie, die der Hansjörg begonnen hat, glaube ich, im Weingut im Prinzip so ein bisschen ein eigener Weg weg von dem Traditionsthema. Mhm. Ja. Aber natürlich trotzdem mit ganz viel Tradition drin. Aber mehr müsst ihr sagen.
Ja, also es ist ein Chardonnay 2019 und bei uns macht die Burgunder-Familie, also inklusive Chardonnay, 50% von unserem Ausbau aus. Der Chardonnay nimmt da so ein bisschen die Sonderrolle ein, weil es die neueste der Burgunder-Familien ist bei uns im Haus. Wobei das Wort neu bei uns vielleicht auch ja speziell ist. Also wir haben
gibt's den, das 50 Jahre oder was?
Wir haben 1987 war es.
War ja nah dran.
Ja, 1987 der erste Chardonnay in Rheinland-Pfalz gepflanzt.
Okay.
Im Versuchsanbau, oder nicht mir, da gab es uns noch gar nicht. Mhm. Seit 1989 hat unser Vater diesen Chardonnay auch mit dieser Ausstattung bei uns im Weingut geführt. Und das hat einfach den Hintergrund, bei uns im Weingut sind eigentlich die Weine ja sehr rebsortentypisch, sehr lagentypisch und sehr jahrgangstypisch und alles sehr hochprämierte Prädikatsweine gewesen. Mhm. Und auch alle Naturreihen. Ende der 80er Jahre hat unser Vater einfach in der Zeit gedacht, es ist vielleicht mal Zeit für was Neues, weil 80er Jahre waren jetzt nicht unbedingt die besonders trendigen Jahre für deutschen Wein. Also es war eine andere Zeit. Und da musste mal ein bisschen frischer Wind rein.
Das Etikett ist für Ende 80 schon noch Avantgarde.
Ja.
Ne?
Das ist geil. Ist reduziert.
Ist das nicht mehr geändert?
Nee, ist nicht mehr geändert.
Ach so, dann hat er, ist jetzt so ganz neues Design oder so. Ja, genau.
Da hat er Chardonnay gepflanzt, was ja eine sehr internationale Rebsorte ist. Wahrscheinlich auch eine der besten Weißweinrebsorten überhaupt. Und er hat sich gedacht, ja, die Böden in Burgund sind kalkig. Wir sind natürlich immer etwas kühler als in Burgund, aber wir werden irgendwann mal das Klima haben wie in Burgund. Und hat dann die Reben angelegt und ja, schon mit den ersten Jahrgängen wurde Chardonnay dann direkt zu einem der wichtigsten Weine für uns. Und der Chardonnay ist mit dem Kastanienbusch zusammen eigentlich unser wichtigster Weißwein.
Ist aber auch echt lecker, oder? Also
viel besser geht deutscher Chardonnay nicht.
Der ist wirklich toll.
Und der einzigste Unterschied eigentlich im Wein ist ausschließlich der Barrique-Ausbau, also Ende der 80er.
Doch, Holzfässer.
Ja, genau.
Guck mal einer an.
Und deshalb hat unser Vater auch diese komplett unterschiedliche Ausstattung gewählt. Mhm. Ende der 80er Jahre waren Barrique-Weine nicht mal Qualitätsweine. Das heißt, es waren Landweine.
Okay.
Ja. Und das war eigentlich genau die Entwicklung, die mittlerweile mit den Naturweinen gemacht wird, dass Weine keine Qualitätsweinprüfung bestehen. Mhm. Schmeckbares Holz galt als Fasthohn, wurde nicht als Qualitätswein zugelassen, als Weinfehler. Dementsprechend musste da eine zweite Weinlinie her, um separat neben dem Weingut herzulaufen, weil das waren halt Tafelweine.
Ja. Ja, und zwar die Angst von unserer Großmutter, dass unsere sehr traditionellen Kunden, die ja diesen Weinstil Rebholz kennen und auch schätzen, dann denken, was machen die jetzt? Spinnen die, drehen die komplett durch.
Mhm. Und als Mäßen waren sie nicht glücklich damit, dass er das getrennt hat, auch optisch. Mhm. Wir haben das bis heute komplett getrennt. Also bei uns gibt es keinen Wein dazwischen, entweder Barrique oder Edelstahl. Also es gibt nichts dazwischen.
Aber ihr habt jetzt gerade was Schönes gesagt. Wir hätten sonst vielleicht gedacht, die Rebhölzer, die spinnen jetzt komplett, weil das war damals schon eine richtige Marke, ne?
Ja.
Also das ist eigentlich
schon.
Der Vater ist
in der Szene, sicher.
Kann man jetzt mal sagen, der Vater ist eigentlich schon so ein richtiger Superstar der Winzer gewesen und ist es heute noch? Das kann man sagen, ne?
Das denke ich jetzt eher nicht aufgrund dessen, dass die Südpfalz einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Also es war, natürlich gab es dann große Spezialisten, die Repuls kannten und das dann auch gekauft haben. Gab es ja dann auch schon seit der 40er, wo unser Urgroßvater angefangen hat. Den Bekanntheitsgrad, wo wir jetzt mittlerweile haben im deutschen Markt, oder auch, dass generell mal die Südpfalz, die Oberhard auf die Landkarte gekommen ist, das war dann relativ neu. Das war ja dann auch mit dem VDP. Also nur als ganz grober Beispiel. Unser Vater war Anfang der 90er der erste Winzer aus der Südpfalz, wo man sich mal überlegt hat, den in der VDP aufzunehmen, weil das die nicht die Mittelhart war. Das Herzstück der Pfalz.
Aber nichtsdestotrotz gilt natürlich, dass das Weingut Ökonomierat Repuls letztendlich schon ein qualitatives Flaggschiff in seiner Region war, seine Kunden hatte, seine Weinvermarktung hatte, zu einem Zeitpunkt, als ganz, ganz viele noch nicht darüber nachgedacht haben, was es eigentlich überhaupt bedeutet, Weinflaschen zu füllen und selbst zu vermarkten. Also das ist schon auch, muss man in dem Kontext der Zeit sehen. Ja. Der Hansjörg, der ist dann schon, glaube ich, insgesamt ziemlich durchgestartet, wenn du jetzt das Zeitfenster nimmst.
Es war nicht einfach, glaube ich, für ihn am Anfang, gell? Oder?
Also weil er wurde ja so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also unser Großvater ist sehr früh gestorben, mit 58 Jahren. So. Und unser Vater war 19 Jahre alt und hat dann damals in der Ausbildung zusammen mit unserer Großmutter das Weingut von jetzt auf nachher übernommen. Und auch die volle Verantwortung gehabt für den Ausbau. Also unsere Großmutter war natürlich die Unterstützung im Verkauf und in der Betriebsführung, aber unser Vater hat von jetzt auf nachher die volle Verantwortung gehabt in der Produktion. Es ist auch so, dass dieser traditionelle Weinstil, den auch unser Urgroßvater eingeführt hat, also es ist ja schon ein bisschen spezieller und intellektueller, wie er sich auch immer ausgedrückt hat. Es sind keine Weine, die jetzt gemacht sind für den Konsum, dass man jetzt die Flasche aufmacht und trinkt und sich nichts dabei denkt, sondern jede Flasche Wein ist damals auch entstanden mit einem gewissen Gedanke. Also er hat sich immer Gedanken drüber gemacht und warum er sowas macht. Also wir fahren kein Schema, wir haben zwar eine Tradition und einen Stil, aber wir machen uns immer noch Gedanken, warum wir es machen. Ja. Mhm. Und das bringt uns auch immer wieder über diverse Experimente dazu, diesen Weg zu perfektionieren. Und der Gedanke, was wir machen wollen, wir haben zwar ein Ziel und das steht fest. Und das ist ein herkunftsbezogener Wein zu machen. Herkunft, Lage und Jahrgang soll schmeckbar sein. Da gibt's diverse Wege, aber schon eigentlich das, was unser Urgroßvater, der ja studierter Förster war, direkt nach dem Krieg gemacht hat, diese ausschließlich naturreine Weine, ohne jede Zusätze, außer Schwefel, also das ist ja auch ein Zusatz, auszubauen, das war komplett was Neues eigentlich. Also es war total selten und vor allem auch in der Südpfalz selten. Und das hat sich auch so dann bis heute erhalten.
Auch der Vater hat sich stur durchgebissen, weil das war ja, also damals einen trockenen Wein zu machen, war ja sauschwierig in der Zeit, oder?
Ja, das war zwischenzeitlich total, total speziell. Und das waren ja auch andere klimatische Bedingungen. Da hat man ja noch ganz andere Säurewerte gehabt, ganz andere Öxlewerte. Wir haben ja heute jetzt eigentlich jedes Jahr mehr als ausreichend Zucker in den Trauben und haben auch ausreichend gehaltvolle Weine, die Säure abpuffern. Also in den 80er Jahre gab es total schwierige Jahrgänge. In einem Kundenbrief, den wir ja auch schon seit den 40er Jahren haben, gab es einen Absatz drin, in den unsere Großmutter reingeschrieben hat, dass der, ich glaube, es war was, 84 oder 86?
86 war auch hart.
Also 84 oder 86er, das war ein Liter Wein aus dem Kastanienbusch, weil mehr wurde es nicht. Dass dieser Wein nicht bestellt werden sollte, ohne ihn vorher probiert gehabt zu haben, dass selbst für eingetrunkene Repulstrinker der Wein eine Herausforderung darstellt. Das stand in der Preisliste drin.
Gibt's da noch
Bestellungen? Ja, das
und den sollten wir mal probieren.
Das fand ich damals schon sehr ehrlich. Weil das auch in so einer schwierigen Zeit, da ging es denen ja wirtschaftlich viel schlechter als heute, die haben das durchgezogen, jedes Jahr. Und das ist auch unser Antrieb. Wir hatten auch Jahrgänge, die schwierig waren. Und dann denkt man mal zurück, wie war es in den 80er Jahren? Ja. Da haben die es auch durchgezogen.
Ihr seid ja jetzt quasi die nächste Generation, ne? Blutjung, 25, kommt in so einen Traditionsbetrieb mit so einer klaren Marke, mit so einer klaren Definition rein. Ihr lebt das auch, das spürt man. So, und jetzt ich denke mir so, boah, und Rebellion oder so, mal zurückkommen, mal denken, boah, irgendwas machen wir anders. Das ist nicht bei euch, das war nicht bei euch, oder?
Die Experimentierfreude, ja. Und jetzt nicht falsch verstehen, das Querdenken, also nicht in dem heutigen Bezug, das wurde uns in die Kinderschuhe gegeben. Also okay. das dauerhafte Hinterfragen von dem, was man macht, das ist eigentlich schon das, was wir immer versuchen. Also im Moment ist es so, dass wir, was das angeht, extrem unseren Fokus im Weinberg gesetzt haben wir beide. Also wir probieren da wahnsinnig viel aus, sei es in der Reparzierung, in der Unterlage, in der Bodenbewirtschaftung und.
Der also Pater hat euch doch auch mal ein Weinberg gegeben, ja, gell? Am genau, Anfang, wo ihr mal so alles machen durftet, verrückt,
dass ja, man wollte oder so. Da hat es eigentlich damit begonnen, dass dann der sagt, ja, stoßt euch mal die Hörner ab. Also ich denke, das hat wirklich hoffentlich jede folgende Generation, dass man mal probiert, was anders zu machen. Ja. Aufgrund dessen, dass es anders gemacht wird. Also es sind ja manchmal Prinzipfragen. Und das ist wirklich was, wo wir viel freier Hand hatten und auch immer noch haben und da auch der Rücken gestärkt bekommen. Und das Gute ist, dass bevor was richtig schief gehen würde, haben wir dann immer noch jemand mit Erfahrung, der sagt, okay, das war jetzt ganz nett, aber ab jetzt weiß er, was passiert. Also okay.
Ich sag mal so, ich bin ja da so ein bisschen von der Seite Beobachter, interner Beobachter, mehr oder minder, weil wir ja privat unheimlich viel auch miteinander zu tun haben. Und zum einen ist es auf jeden Fall so, dass sowohl Fallin als auch Hans unheimlich viel Impulse bringen. Mhm. Auch starke Meinungen haben bei Themen, wo sie sich mit beschäftigt haben. Mhm. Und dann hat man dann manchmal den Hans gesagt, so ein Kopf so ein bisschen. so skeptisch. Und dann ist es aber halt so, das ist ja das Schöne, glaube ich, bei eurem Verhältnis auch zu euren Eltern, dass dann in dem Moment, wo dann erkannt wird, dass da was Substanzielles, Wertvolles dahinter steckt, man eben halt auch sagt, okay, dann gehen wir den Weg. Ja. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass bei den Rebhölzern auch so ein bisschen dieser wissenschaftliche Aspekt und die Neugierde immer Rolle spielt. Okay. Auch der Hansjörg war und ist ein Tüftler und einer, der immer irgendwas ausprobiert hat. Mhm. Der hat dann auch mal einen Portwein gemacht und was, also Dinge, die halt jetzt also aus der Box raus, dann doch immer wieder mal und mal das noch probiert und wie auch immer. Es gibt eine bedeutende Sektproduktion im Weingut, die schon eigentlich Tradition mittlerweile ist. Die Sekte gehören zu den besten in Deutschland. Mhm. Also immer wieder diese Wissensgier, wie geht das, damit es richtig gut ist.
Okay.
Und ich glaube, das haben die zwei absolut auch. Und dann kommt für das Gesamtensemble, dass das jetzt im Generationsübergang funktioniert, natürlich die wichtigste Figur der Familie ins Spiel, nämlich die Birgit, die Mutter von den beiden.
Ja.
Die hat nicht die leichteste Stellung mit denen drei alle da. Also der Hansjörg ist speziell in die zwei auch. Aber die Birgit ist natürlich schon zum einen die auch den ganzen Laden zusammenhält. Ja. Und die hat dann am Ende halt auch den wirtschaftlichen Überblick. Die ist nämlich eigentlich die Chefin im Büro und die kennt die Kunde allen mit Vorname und Namen und Position und deshalb funktioniert dieses ganze System auch so gut, weil da letztendlich dann auch dieses persönliche Element in der Familie dann auch irgendwie ja auch wichtig ist. Und also so erlebe ich es zumindest, wenn ich nach Sibbeldingen komme. Ja. Das ist halt echt auch richtiges Familienleben und es ist normal, dass man zusammen am Tisch sitzt, dass dann die Freundinnen von denen beide mit am Tisch sitzen, wie auch immer. Das, was traditionell eigentlich wertvoll ist aus dem Thema Landwirtschaft, größere Familienstrukturen und so weiter, das findet da noch statt und ist super wertvoll und bringt natürlich auch viel, viel Energie ins Weingut rein.
Und du hast jetzt gedacht, weil ihr jetzt gesagt habt, Rebholz ist kein Wein für einen Anfänger, hast du gedacht, ach so, nach 15, 16 Folgen ist dir nicht weit genug, jetzt kann man mal Rebholz
einladen, oder? Ich dachte, probier's mal.
Nein, aber wir wollen jetzt niemandem Angst machen, der Wein ist ja sehr, sehr gut trinkbar und selbst für mich als Anfänger ist jetzt kein Hopp- und Beck-Wein.
Also es ist so,
Man kann den Wein ganz lange auf der Zunge nachspüren.
Das ist sicherlich was man über unsere Weine sagt. Das ist auch manchmal, also mich stört es jetzt nicht unbedingt, aber manchmal ist auch so, dass unser Vater das eigentlich ein bisschen schade findet, dass das gesagt wird, weil er sagt, das stimmt gar nicht, die Weine schmecken auch Anfänger. Man muss sich nur ausreichend damit beschäftigen.
Kommen wir in wissenschaftlich an.
Weil das ist auch tatsächlich so. Das sind keine Weine, die jetzt einem in die Nase springen, die jetzt extrem laut schreien. Aber das sind Weine.
Ich hab schon leer.
Sein Glas ist schon wieder leer. Das sind Weine, bei denen wirklich während dem Trinken es schmeckt immer besser. Der zweite Schluck schmeckt besser als der erste, der dritte schmeckt besser als der zweite. Man trinkt sich richtig ein. Und insofern, also ich denke, wenn man unsere Weine kennengelernt und lieben gelernt hat, dann kommt man schwer davon weg. Mhm. Also das ist sicherlich so. Ja. Und das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum wir so treue Kunden haben. Das merkt man wirklich, die Kunden, die bei uns auch Wein kaufen, das sind keine Kunden, die das jetzt mal irgendwo gelesen haben, sondern das sind wirklich sehr treue Kunden. Wenn sie die Weine kennengelernt haben, uns kennengelernt haben, dann haben wir ewig auch Freude mit denen und es macht auch Spaß, auch da irgendwo das Feedback zu hören und da den Kontakt zu haben.
Ich grätsch da mal rein. Thema Kommunikation, moderne Winzer, junge Winzer, wie auch immer. Ich meine, es gibt ja mittlerweile den Instagram-Winzer, dieser permanente Wille zu kommunizieren, mitzuteilen, wie auch immer. Ihr beide seid ja eigentlich ein Gegenentwurf davon. Ihr legt ja beide da nicht besonders viel Wert drauf und sagt, ach, ich mache mal meine Arbeit und konzentriere mich auf den Weinberg, auf den Wein und wir müssen irgendwie unseren Weg finden, dann wie wir das in der Vermarktung regeln. Wie ist da euer Bild? Wie seht ihr da auch eure Zukunft? Wie stellt ihr euch das vor, wie ihr das auch langfristig halten wollt?
Ja, also das stimmt, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie das jetzt großartig ablehnen, aber das hat was damit zu tun, dass wir zum Teil unsere Zeit gern anders einsetzen, aber auch damit, dass man gern, wenn man in Kontakt mit Kunden tritt, mit Leuten tritt, dann auch nicht nur oberflächlich, sondern also man will teilweise ein bisschen mehr erzählen. Und das Problem ist oft in Medien, vor allem jetzt diese, also jetzt Instagram und sonst was, dass es oft nur sehr oberflächlich ist. Und das ist halt, und das ist auch vielleicht was, was uns total unterscheidet, auch zum Teil wirklich scheinheilig ist. Also viele Leute stellen was dar, was sie nicht sind. Da sind wir so das Gegenteil davon. Also bevor wir irgendwas erzählen würden, was wir nicht sind, also würden wir nie machen, niemand von uns. Wir treten lieber direkt in Kontakt und erzählen und zeigen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, die Medien mitzunehmen. Machen wir auch. Wir versuchen das qualitativ zu machen und nicht quantitativ. Also wir wollen die Leute nicht zuspammen.
Ja.
Und
also das machen wir klein, aber fein, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das machen wir auch dann alles selbst und so, wie es uns Spaß macht.
Ja. Jetzt seid ihr ja bei uns sitzen.
Ja,
also
genau.
Keine Gangs mehr schief gehen. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Philipp? Kannst du die Marke Wittmann beschreiben im Glas? Gibt es da eine Marke Wittmann?
Ich denke schon, ja.
Ich denke auch.
Also ich sag mal, die eigene Weine beschreiben, das habe ich ja schon öfter gemacht. Ich denke, wir stehen schon für einen sehr fokussierten Weinstil, sehr, sehr puristische Weine, die sowohl in Frucht als auch in Mineralität am Gaumen stattfinden. Und mir ist einfach wichtig, dass die Weine wahnsinnig klar und fein definiert sind. Das ist mir vom einfachsten Wein bis zum besten Wein im Keller unheimlich wichtig. Und ich möchte genauso wie die Rebhölzer Herkunftswein machen. Das ist mir das Allerwichtigste, dass du den Jahrgang und den Weinberg in der Flasche wiederfindest, auch beim Gutswein. Es geht tatsächlich um eine so naturnahe Produktion wie möglich. Nichtsdestotrotz ist die Rebe eine Kulturpflanze und wir Winzer beeinflussen. Mhm. Ich glaube, Wittmann, in diesem Kontext findet Wittmann statt. Mhm. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es auch so, dass wir uns auch treu sind und dass wir auch konsequent sind. Mhm. Und ich sag mal so, in meinem Werdegang hat mir zum Beispiel auch der Hans-Jörg Rebholz war für mich eins der großen Vorbilder, ja. Also diese Klarheit in der Kommunikation, in der Schaffenskraft. Ich meine, ihr habt zwar ein breites Portfolio an Wein, was ihr macht, aber die Grundelemente, worum es geht, die sind bei Rebholz klar definiert. Und das ist, glaube ich, was wir auch in unserem betrieblichen Inhalt teilen, dass wir eine klare Definition haben, worum es geht. Mhm. Und nicht so mal da und jetzt kann ich vielleicht auch was machen und dann kommen wir da noch so ein bisschen und so weiter. Und
eine klare Vision eigentlich.
Das Ziel ist formuliert. Ja. Und du, natürlich musst du neugierig bleiben. Also das ist natürlich wahnsinnig wichtig und dass letztendlich man sich auch weiterentwickelt und dass man nicht stehen bleibt, das spielt natürlich eine zentrale Rolle. Aber so ein paar Grundelemente gibt es schon, für die wir, glaube ich, einstehen und auch für die es sich auch lohnt, manchmal hart zu diskutieren und auch sich gegebenenfalls durchzusetzen.
Ist ein guter Winzer ein sturer Winzer? Bisschen?
Mal vielleicht so, auch. Mal so teil. So, ja. Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich, wenn man seinen Weg gefunden hat, dem dann auch treu bleibt oder sich selbst auch treu bleibt. In dem Sinne stur ja. Aber wer Scheuklappen hat, bringt es dann auch nicht weit. Also ist dabei richtig auf der Stelle.
Ich sag mal so, weder Scheuklappen noch Sprunghaftigkeit.
Ja, okay.
Also wenn man, man muss zu seiner Entscheidung stehen, weil das ist ja auch nicht mehr rückgängig zu machen.
Ja.
Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und was auch extrem wichtig ist, ist, dass man nicht immer an allem zweifelt. Wenn man das Ziel vor Augen hat, dann gibt es auch manchmal verschiedene Wege, zum Ziel zu kommen.
Da muss meistens, man den Mut haben, vielleicht auch mal zu gehen.
Meistens hat man ja auch die richtige Intention zu dem, was dann am Schluss dabei rauskommt. Das klingt jetzt vielleicht dann für die Zuhörer vielleicht ein bisschen falsch. Zum Beispiel mir beide als junge Person, wenn wir dann in der Verantwortung sind im Herbst oder wie es die letzten Jahre war, wenn dann wir wirklich mal alleine waren und wir dann an einem Tag dreimal einen Weinberg angefangen haben zu ernten und dann vor lauter Panik sage, stopp, es ist doch noch nicht perfekt, weil unser Vater nicht abgesegnet hat. Das ist dann schon so. Also wir sind
wirklich ultra stur normal.
Ja. Also das ist das, was wir uns immer an den Kopf zu werfen haben. Aber dann kommt der Tag.
Es ist der erste Tag im Herbst. Es ist ja halt auch brutal. Es ist ja auch, also da gibt es eine schöne Geschichte bei mir passiert im Moorstein. Herbst 2014, du hast den vorhin angesprochen. Wir hatten das Glück, wir hatten, ich denke sowohl die Pfalz als auch Rheinhessen hat die richtigen Wetterfenster auch gehabt für die Ernte. Nichtsdestotrotz war es kein einfacher Herbst von der Entscheidung her, weil es ging halt darum, ernten wir schon oder warten wir noch? Ja, das ist so eine klassische Herbstentscheidung und es war halt so, es war von der Ausreifung her nicht so, dass alles sehr, sehr schnell ging. Es war eher ein normales Jahr, das heißt, du hättest auch relativ lange warten können. Aber du hast auch gesehen, da kommt schlecht Wetter auf dich zu und bist du jetzt schon so weit, darfst du schon leben. Wir waren im Moorstein mit der kompletten Mannschaft. Ich hatte aus Norwegen einen Journalist da gehabt. Und das kann ich im Herbst eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Ja, und es ging nicht anders. Das war der war halt da. Der hat auch gefilmt, wie auch immer. Gott sei Dank war es eine One-Man-Show und nicht irgendwie ein ganzes Team, weil dann das kann ich überhaupt nicht leiden. Also im Herbst nicht. Wir gehen in den Moorstein. Genau an dem Tag ist der da. Fangen an zu lesen. Ich guck mal die Traube an, Rückseite. Das Wicht steht zwar am Stock hängen, wie auch immer, wenn dann mal so ein bisschen in der Eimer, in der Büte, dann siehst du die Rückseiten mehr, wie wenn du vorher gesehen hast, du kriegst nochmal einen anderen Eindruck. Abgebrochen auf die andere Seite von der Parzelle, wo ein anderes Rebalter ist, dort angefangen, hin und her, wieder abgebrochen. Und habe gesagt, wir fahren hier weg, wir fahren ins Kirchspiel. Okay. Verlassene Moorstände, das sind so 2,5 Kilometer dazwischen. Bis dann diese ganze Crew, 25 Handleder, die ganzen Traktoren, alles Riese, Trara, alles wieder hin und her. Und dann ging es Abmarsch Richtung Kirchspiel. Ich natürlich vorneweg schon gebraucht, weil ich wollte natürlich vorher im Kirchspiel nochmal sein und nochmal da. Klar. Weil ich hatte jetzt das Problem, ich hatte diese gefräsige Raube, meine Erntehelfer, die lesen wollen, die hatte ich im Rücken und ich musste jetzt sagen, hier, so, da geht's weiter. So, den habe ich aber in der Zeit vergessen. Das heißt also, ich bin meine ganze Crew ist Richtung Kirchspiel gefahren. Ich war schon dort und irgendwann, nachdem im Kirchspiel mal am Lesen und so, das ist mir einfach, sag mal, irgendwie, was ist denn mit diesem Norweger eigentlich?
Der war immer noch
der war völlig irritiert, dass keiner mehr da war. Dass der allein im Bett gestanden. Ja. Ich hatte ihn einfach vergessen in der Aufregung. Aber halt eben genau aus diesem Ding, den Punkt, die Entscheidung zu treffen.
Ja. Und, den Mut zu haben, alles umzuwerfen.
Und dann am Ende geht's mit dir heim. Das ist jetzt deine Entscheidung, das ist dein Ding. Du hast ein Team, weil ihr seid zu zweit, ihr habt euren Vater. Und dann dusche dich noch abspreche, wie auch immer. Aber am Ende ist es immer so, einer muss auch entscheiden.
Ja.
Und da ist es halt oft auch Bauch. Ja, das ist ja, du hast Erfahrung, aber es ist auch Bauch und eine Vorstellung, die du im Kopf hast, wo die Reise hingeht. Und das ist das Urspannende an dem Job.
Genau.
Aber das macht einen auch sympathisch, dass man sich da mal kurz unsicher ist, gerade wenn man anfängt. Ich meine, du kannst ja nicht bei allem sofort super sicher
sein. Das Gute ist eigentlich beim Hans und bei mir, wir hatten auch, was diese Leseentscheidung angeht, noch nie jetzt der Punkt, einer sagt warten, einer sagt lesen. Ja. Bei uns war es immer so, dass wir beide wirklich dasselbe gedacht haben. Und unser Vater hat immer gesagt, macht. Mach doch was,
Das klappt. Aber im Generelle ist das bei euch tatsächlich nicht das Problem, dass ihr in unterschiedliche Richtungen.
Das hatten wir noch nie, aber mit unserem Vater auch noch nicht.
Ja. Aber das ist natürlich
das
toll.
Das hatten wir wirklich, wir probieren die Weine immer zu dritt. Wir hatten noch nie den Punkt, dass wir am Schluss nicht einer Meinung waren. Und das ist ja vor allem jetzt auch bei Spätburgunder total schwierig. Ja, können wir mal einschenken.
Kommen wir als nächstes, nehmen
wir
das Wasserglas dafür.
Oder willst du noch von dir zuschneiden?
Wir trinken ja von oben nach unten. Ja.
Nee, bei Spätburgunder, wenn man so viele verschiedene Barrique-Fässer hat, dann danach schaut.
Das Küvettieren, ne?
Das Küvettiert. Also jeder hat so ein bisschen seinen anderen Weg. Wir hatten noch nie am Schluss die Situation, dass wir gesagt haben, okay, mein Vater sagt, zahlen Sie es am besten, Hans sagt, zahlen Sie es am besten und ich sage, meinen Sie es am besten. Es war immer so, dass jeder natürlich das Beste will, aber wir haben immer gesagt, okay, das ist das Beste. Und da waren wir uns noch nie nicht einig.
Da kann der eine auch sagen, dass der andere das besser.
Und da haben wir vielleicht auch eine sehr ähnliche Vorstellung von dem, was uns schmeckt.
Okay.
Und das ist, da darf man nicht verkopft dran gehen. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Es ist ja danach vor allem ganz, ganz wichtig, wenn man hinter, also man muss ja auch hinter den Weinen stehen. Also wenn gerade in einem Familienunternehmen oder in einem Familienweingut, wenn dann die Hälfte nicht hinter den Beinen steht oder sagt, man hätte es anders machen können oder es wäre anders besser gewesen, dann können auch große Konflikte entstehen. Mhm. Bisher hat man da sehr viel Glück. Ich denke, das wird auch in der Zukunft nicht anders sein. Vielleicht ist es ein großer Vorteil, Zwilling zu sein. Also man sagt ja oft, Zwilling können sich ohne Worte verständigen. Ich denke, das kann ich in der Valentin wahrscheinlich auch zum Teil bejahen. Also ja, wir können schon sehr intuitiv miteinander arbeiten, ohne viele Worte
wir zu denken verlieren. Manchmal wirklich im selben Moment selber. Und schreiben sie uns auch gleichzeitig. Cool. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, wir können jetzt nicht einen Satz beenden, was der andere anfängt.
Ich habe mich gerade
nee, aber es kommt teilweise wirklich so, dass man samstags mittags geht einem was durch den Kopf, und man schreibt's und es kommt dann wirklich fast im selben Moment dasselbe.
Vom anderen. Ist ja
und,
super.
Wir haben ja ähnliche Einflüsse und vielleicht kommt es auch dadurch. Mhm. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir, glaube ich, auch nicht beide alles machen.
Ja, wie geht denn das jetzt in Zukunft weiter rein? Ja. Praktisch bleibt ihr beide in den gleichen Bereichen oder wollt ihr euch in irgendeiner Form also, Schwerpunkte setzen?
Es ist, ich sag mal, die ganze Bürokratie macht es uns eigentlich relativ einfach, die Entscheidung. Also es ist gar nicht möglich, dass jeder alles macht. Ja. Wir haben uns jetzt eigentlich so im Laufe der Zeit, wir haben das nie abgesprochen, wer was macht, sondern das ist halt so passiert, dass der eine mal ein bisschen mehr das macht, der andere ein bisschen mehr das, haben wir uns so unsere Verantwortungsbereiche gesucht. Sagen wir es mal so. Also es gibt Verantwortungsbereiche, aber wir machen trotzdem beide alles. Wenn das für mich nicht so wäre, also wenn ich jetzt nicht alles machen würde, dann hätte ich auch keine Lust, Winzer zu sein.
Ja, verstehe ich.
Also ich brauche...
Das ist dann langweilig, ne? Wenn man nur noch einen Bereich so im
Kopf hat. Nur Wein verkaufen würde, dann könnte ich auch Autos verkaufen. Dann hätte ich kein Problem im Wetter, hätte kein Problem mit irgendwelchen komischen anderen Dingen. Mir ist es ganz wichtig, wirklich überall dabei zu sein und alles zu machen. Aber diese ganze Dokumentation an Richtlinien.
Wer das ganze, die ganze Öko-Dokumentation übernimmt.
Sein.
Das müssen wir nicht beide zusammen machen. Also,
nee. Ich dachte, wenn du gerade das machst du nicht.
Nee.
Ja, wie ist denn das, wenn einer einen so gut kennt? Ich probiere mal den neuen.
Ja, genau. Das Wetter ist so verrückt.
Das Wetter ist verrückt, ja.
2016 übrigens. Und jetzt sind wir im Sonnenschein. Was ja wirklich ein super schöner Lagenname
ist. Auch wieder dieses andere Etikett.
Ja, Zwiebeling im Sonnenschein. Ja, wir sind im Barrique fast, ne?
Ja. Okay, ja, ja stimmt. So. Genau.
Haben wir ja schon gelernt heute.
Siehst du, und ich war wieder zu doof.
Genau, also 16er im Sonnenschein Spätburgunder. Das ist ein Wein, der jetzt erst kommenden September in den Verkauf kommt. Also beim Spätburgunder halten wir den Wein 3 Jahre nach Füllung zurück. Sprich, 2016 kommt jetzt erst in den Verkauf. Kann auch noch vorbestellt werden. Das ist ja nochmal, gerade für die beiden anderen Weine, wo wir jetzt probiert haben, nicht unbedingt selbstverständlich, dass man die jetzt dann noch kaufen kann.
Die zwei haben die alten Podcasts gehört. Hast du gemerkt, wo ich mich beschwert habe, dass man schon
das nicht mehr... alles verkauft.
Ja, okay. Also das kann ich noch bestellen, oder?
Genau,
ja.
Den kannst du noch
limitiert pro Kunde 2 Flaschen.
Ja.
Okay, verstehe.
Das ist Kalk, ne? Das,
ja,
ist,
genau.
Das ist richtig auf Kalk gewachsen. Also im Sonnenschein die Lage. Da gibt es ja dieses einmal im Sonnenschein Ganzhorn. Das ist dann, wenn ich richtig
weiß, Buntsandstein.
Ja. Und aber im Sonnenschein ist dann Muschelkalk.
Das ist aber auch, also dieses Ganzhorn im Sonnenschein ist so verwirrend. Das ist eine reine Gesetzes. Heißt
es ist
nur
das
so Weggesetz. Die Lage heißt Ganzhorn.
So,
wir müssen, weil das weingesetzlich die Lage im Sonnenschein ist, das draufschreiben.
Okay.
Die Lage im Sonnenschein, wo wir jetzt probieren, ist pure Muschelkalk, also Muschelkalkboden, Muschelkalk auf Dolomit. Das ist purer Kalkstein unten drunter.
Also, der Wein ist der absolute Hammer am Gaumen. Was das zischt sowas von am Gaumen. Das ist,
ich finde den auch
also,
toll.
Im ersten Moment hat es sogar eine relativ überreife Pinot-Frucht, also so, wo du sagst, oh holla, Da wird's aber schon geht schon in die dunklen Früchte und da hast du vielleicht ein bisschen die Erwartung, das könnte ein bisschen ein gehaltvolleres Stil sein. Und dann kriegst du das Ding in den Mund und dann flitzt es da so durch und hat ein, also ich find's gerade beim Rotwein oft schwierig, wenn man dann über das Thema Mineralien und Co. spricht in der Ordnung, aber ja. Ich meine, wenn wir über einen Pinot sprechen wollen, der von Mineralien nur so funkelt, dann ist es der Wein.
Das ist toll, also ich finde ihn ganz toll.
Das ist halt Grara, absolut. Auch ganz große Typizität von dem Kalk, vom Muschelkalk, ist, dass es immer diese dunkle Würze mit sich bringt. Mhm. Also die würde ich jetzt nie die hellste Himbeerfrucht bei einem Spätburgunder im Sonnenschein hinbekommen. Das würde nicht funktionieren.
Das ist auch was, durch das, dass es wirklich sehr purer Kalk ist. Also ja. Der Boden ist nicht braun-gelb, sondern der Boden ist grau-gelb. Das ist purer Kalk. Hat man eine komplett andere Aromatik. Also wir haben angrenzend noch eine andere Lage mit Spätburgunder. Ein sehr kleiner Weinberg mit viel mehr Eisen. Und die Weine haben viel mehr pikante Frucht. Also sie sind viel pikanter, viel, was die Frucht angeht, heller. Und auf diesem weißen Kalk haben die immer eine eher, also es ist keine lilane Frucht, aber es ist eine tiefrote Frucht.
Ja.
Also ich finde ihn total toll. Der ist elegant, aber eben nicht so flüchtig. Ne? Nee. Der ist,
ja, genau.
Hat so richtig,
der ist
was
nachhaltig
mit zu tun.
Immer noch.
Nachhaltig.
Das ist auch das, was wir dann auch bei der Spätburgunder wollen. Spätburgunder, die trinkig sind, die elegant sind, aber die trotzdem komplex sind. Mhm. Und das ist im Moment der große Scheideweg, vor dem der deutsche Spätburgunder steht. Mhm. Wir kommen aus einer Zeit, in der die Spätburgunder recht extrahiert waren, sehr kräftig waren.
Mhm.
Und jetzt ist der Punkt da, wo es gefährlich wird, in die andere Richtung zu schlittern. Natürlich ist es.
Haben wir das beim Riesling halt auch das Thema?
Vielleicht auch. Ja, vielleicht auch. Also das ist vielleicht das Deutsche, dass wir gern von einem Extrem ins andere Extrem gehen. Wir können jetzt den Cool Climate mit Spätburgunder.
Das ist halt ein Modethema. Das, genau. Das ist halt Mode. Und es ist halt natürlich so, im Moment geht es um diese Light-Version, die trotzdem inhaltsreich ist. Das ist das, was total in ist und hip ist. Und dann darf es gerne noch ein bisschen reduktiv sein, also ein bisschen so diese hefigen Noten dann noch drüber schwimmen. Und das ist natürlich aber sehr stark Machart Winzer und nicht unbedingt ein Herkunftsthema.
Mhm.
Ja, und deshalb...
Also musst du viel eingreifen eigentlich.
In Jein, also ich denke eigentlich eher nicht. Aber das ist extrem abhängig von der Region, wo es herkommt.
Okay.
Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ich in einer heißen Region bin, in einer heißen Lage, den leichtesten Spätburgunder Deutschlands zu machen. Das macht einfach keinen Sinn. Man bringt den Wein in der Richtung, wo er nicht hingehen will.
Ja.
Und das schmeckt am Schluss auch nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einer kühlen Region bin, dann funktioniert das sicherlich. Also ich denke, das ist
ja auch wie die Jahrgänge sind. Das ist genau auf die Jahrgänge
zu übertragen. Also wenn ich jetzt auf einmal in einer Lage, in der ich jetzt vielleicht 20 Jahre lang Spätburgunder gemacht habe, die extrem fett waren und reif waren, weil es jedes Jahr so ist, auf einmal fast schon dünne Spätburgunder machen, dann ist das eine Sache, die bewusst vom Winzer so gemacht wird. Und ich denke, in dem Moment, wo der Winzer irgendwas in eine Richtung lenkt, ist es schon fast zu viel Einfluss vom Winzer. Also man muss die Vorzüge jeder Lage kennen.
Mhm.
Und wenn ich eine kühle Lage habe, eine kühle Region habe, dann wird das richtig gut. Dann wird es auch ein Spätburgunder kann auch mit 12, 11,5 Volumenprozent am Schluss gut sein, aber dann muss die Lage, die Region, der Jahrgang dazu passen.
Also mir gefällt er halt gerade so gut, weil er nicht dünn ist. Ich finde das nämlich eigentlich nicht so schön, wenn so ein Spätburgunder so dünn daherkommt.
Ja, gemacht
elegant,
dünn
ja,
schmeckt nicht.
Aber nicht dünn.
Ja, aber wir sprechen
auch,
jetzt
noch mal drauf, ne?
Wir sprechen jetzt über einen Wein mit 12,5 Volumenprozent. Also das ist ja schon extrem leicht für einen Spätburgunder. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns hier einig sind, dass es...
Es muss perfekt reife Trauben sein.
Genau.
Mhm. 2016 war eigentlich jetzt ein Jahrgang, in dem wir neben unserem Studium sehr viel gemacht haben. 2016 war krankheitsbedingt durch manche Mitarbeiter für uns ein anspruchsvolles Jahr. Mhm. Und dann auch noch das Peronospora-Jahr, also Mehltau-Jahr Deutschlands. Also wir haben im Weinbau drei Pilzkrankheiten, die extrem schwierig sind.
Ja.
Das ist der Falsch und der echte Mehltau, während das Laub wächst. Und im Herbst ist es Botrytis, also der graue Schimmel.
Yeah.
Aber 2016 war der falsche Mehltau, das Horrorjahr. Es hat durchgehend geregnet im Frühling und im Sommer. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat allein in der Sommerperiode 160 Überstunden gemacht.
Okay, um draußen zu retten, was zu retten ist.
Und da sieht man mal, was das für Arbeitsspitzen waren.
Da sieht man auch mal, dass es echt scheiße sein kann, im Winter zu sein.
Ja, und wir haben 2016 haben wir nur 30% vom Normalertrag geerntet.
Es ist nicht umsonst so, dass in deiner Schnellfragerunde das Wetter gerne angesprochen wird.
Ist schon klar.
Aber das ist trotzdem, wenn man es jetzt überlegt, das ist trotzdem, der Wein und der Jahrgang ist eine extreme Bereicherung. Also
toll,
wir hatten einen gigantischen Herbst 2016, der Herbst war traumhaft.
Traube waren wunderschön.
Es war traumhaft,
aber es war... 16 schmeckt großartig.
16 gibt halt, es gibt das ist ein großartiger Jahrgang, aber die Burgundersorten waren wirklich sehr in Mitleidenschaft gezogen von dem feuchten Frühjahr. Der Wein ist ein Resultat daraus. Also wir haben ganze Weinberge, das sind 2 Mitarbeiter durch, ohne Traktoren, haben den geerntet. Die haben vielleicht 2 Eimer Trauben aus dem ganzen Weinberg geholt.
Verrückt.
Weil nichts mehr.
Weil
nichts mehr da war. Also es gab viele Bio-Winzer, die 2016 hingeworfen haben. Die gesagt haben, es funktioniert nicht.
Okay.
Aber wie gesagt, das sind wir wieder bei der 80er Jahre. Die haben es damals auch hingekriegt.
Ja.
Und da muss man auch mal ein schwieriges Jahr hinnehmen. Die Qualität am Schluss, die macht es dann halt auch weg.
Du machst ja auch Spätburgunder.
Ja.
Philipp, hast ja auch schon so einen tollen mal mitgebracht. Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich deine Herangehensweise an den Spätburgunder?
Ich glaube, da sind jetzt mal erstmal ein paar ganz grundlegende Unterschiede da. Zum einen ist es so, der Spätburgunder bei Rebholzens steht in verschiedenen Lagen schon seit langer, langer Zeit.
Mhm.
Auch in den hochwertigen Lagen. Bei mir war es früher so, dass es nur Spätburgunder in, ich sag mal so, Basislagen, die für einen Gutswein geeignet sind.
Vielleicht nochmal ganz kurz, schon vom Uropa auch, gell?
Ja.
Und die erhaltet ihr und selbst wenn die Drahtrahmen weg sind,
Und du hast
neu gepflanzt.
Und ich habe letztendlich, ich habe neu gepflanzt, aber ich habe also auch meine ersten 15 Jahre Arbeit mit Spätburgunder war auf Basis von eher einfachen Weinbergen.
Mhm.
Insofern war das eher so ein Prozess des Lernens und Entwickeln, um eben einen wirklich seriösen Gutswein zu machen.
Mhm.
Und wir haben uns seit 2015 auf den Weg begeben, im Pinot-Bereich auch hochwertig was zu entwickeln. Sind da auf einem guten Weg, das ist spannend, weil eben das Thema Finesse, Kalk, das sind Dinge, die bei uns auch funktionieren.
Ja.
Dementsprechend für mich eine schöne Spielwiese, an der wir arbeiten und die auch, glaube ich, einiges erwarten lässt. Es wird dieses Jahr das erste Mal ein Spätburgunder aus erster Lage kommen, aus Gundersheim.
Wow.
Und das ist spannend, aber es ist ein längerer Weg, der zu gehen ist, weil Rebalter wichtig ist. Da brauchst du halt ein gescheites Fundament. Insofern muss man auch geduldig sein. Das ist so ein bisschen ein Problem, was man als Winzer halt eben auch hat, dass du Geduld brauchst, bis die Reben mal in den Bereichen wurzeln, wo sie auch die Herkunft aufsaugen, die Mineralien bekommen, die Inhaltsstoffe in die Traube liefern. Und deshalb brauchst du gescheite Weinberge. Du brauchst ein vitales Weinbergsystem, was basiert auf einem möglichst nachhaltigen Wurzelwachstum nach unten, nicht am Tropf hängen nach oben von irgendwelchen Nährstoffen, die zugegeben werden, sondern Herkunft entsteht dann, wenn eine Rebe tief verwurzelt in der Erde ist und letztendlich ganz autark, auch ohne Zutun des Winzers, einfach ihr Ding machen kann. Da brauchst du Zeit dafür und deshalb bin ich beim Pinot einfach immer noch auf einem Weg. Und ich habe für mich aber auch entschieden, es bleibt bei mir eine Nische, es bleibt eher so ein kleiner Detailbereich, den ich total spannend finde. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt mit der Nennung der Herkunft, nämlich Gundersheim in dem Fall, der Gundersheimer Höllenbrand. Und dann gucken wir mal. Und wenn es dumm läuft, gibt es ein Generationenthema, dann kann dann vielleicht die nächste Generation sich mit beschäftigen, kann sagen, da, damals der Vater, er hat gemahnt, man könnte mal. Und wir
ja, ist doch schön.
Wenn und jetzt, da haben wir uns ja am nach unten trinken, so trinken wir jetzt mal einen Wittmann. So, und jetzt, Achtung, jetzt wird's blutjung.
Rein abwärts auf jeden Fall, ja?
Rein abwärts.
Rein abwärts, genau.
Aber das qualitativ aufwärts.
Du hast eben gesagt, die Reben, die müssen vital sein. Ich glaube, da seid ihr euch als Weingüter ja auch sehr ähnlich, gell, dass ihr wirklich diesen ganz naturnahen Gedanken im Weinberg einfach lebt.
Wir haben natürlich einen intensiven Austausch auch. Also wir haben uns verbindet eine enge Freundschaft und Rebholz hat 2004 biodynamisch angefangen zu wirtschaften. Wir haben auch 2004 auf Biodyn umgestellt, von Bio kommend allerdings einfach ein Erfahrungsschatz dann nochmal von damals 15 Jahren mehr im Bioanbau. Aber seit dieser Zeit tauschen wir uns natürlich auch immer wieder aus über all das, was im Weinberg passiert, was wesentliche Elemente sind. Und also gerade die zwei Jungs sind da einfach Prototypen dafür, wie wichtig Weinbergsarbeit ist. Also ich meine, du kannst weder im Hans noch im Fallen irgendeinen an den Backen malen und erzählen über die Vineyard, weil die Jungs kennen sich einfach aus. Und es gibt so viel, es gibt so viele Leute, die sich heute Winzer nennen, die kennen sich mit abgefüllte Flasche aus, aber mit dem, was vorne dran war, nicht wirklich. Und das ist halt schon ein Unterschied. Also es ist halt, Wein wird immer noch aus Trauben gemacht und dazu braucht man ein Vineyard.
Ja,
das ist einfach so. Und da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig.
Ja, wir kennen uns auch ganz gut auf den Feldwegen in den verschiedenen Anbaugebieten aus. Also das ist was.
Mich hat es vorhin schon wieder gejuckt.
Ich wollte schon wieder durch den Feldweg fahren.
Also als wir hierher gefahren sind,
ich
habe mich schon auf die Rückfahrt gefreut. Weil wir werden sicherlich auf dem Rückweg noch irgendwo durch den Wingert fahren.
Also das ist schon so, dass wenn ich auf der Autobahn Westhofen vorbeifahre, dann mache ich gelegentlich mal einen Schlenker. Mache mal Kontrolle beim Philipp, ob das alles so gut aussieht. Dadurch nimmt man auch viel mit über die verschiedenen Weingüter und da lernt man auch viel, auch ohne, dass jemand was sagt. Also es ist sehr schön zu sehen.
Du kannst im Vineyard lesen, wie die Leute ticken, im Endeffekt.
Was sagst du, wenn du so einen Vineyard
siehst? Also die meine Lieblingsarbeit bei Wittmann war Triebe grad stellen.
Ja.
Also, und da habe ich immer gedacht, kann man machen, ja. Also, das ist eine Arbeit, ja. Ich wusste vorher nicht, dass es die gibt. Ja. Und dementsprechend, also dieser Perfektionismus, denn ins allerletzte Detail gedacht, habe ich dann dort auch nochmal dazugelernt. Also das sagt schon ein bisschen was über den Philipp und auch über den Günther. Der Günther war auch immer dabei,
wobei
ich gerade stelle. Weiß gar nicht, wie man sich das als Senior-Chef tagtäglich antun kann. Also ich habe mich jeden Tag mich gefragt, warum?
Gesundheit.
Warum geht er jetzt nicht einen Kaffee trinken? Also,
Ja. Für die Gesundheit auch von der Blätter und auch von der Traube
ist es schon
auch,
super gut.
Ich sag mal, das ist vielleicht auch ein bisschen durch die Erfahrung dann komme.
Das ist sicherlich der Bio.
Das ist nicht, genau, das ist nicht nur ein leichter Schlag, sondern das ist schon, das hat schon Hintergrund.
Auf jeden Fall, ja.
So viel ich doch nicht. Ja.
Ach du lieber Gott. Also wir haben jetzt ein 20er, also was jetzt tatsächlich gerade frisch abgefüllt ist. Aber ich dachte, das ist ja doch ganz interessant, auch mal über den jüngsten Jahrgang zu sprechen. Vom Kalkstein Riesling. Ein Wein, der letztendlich aus den guten Lagen kommt, aber dort dann eher die jüngeren Reben sind. Mhm. Also du merkst schon, das zischt am Gaumen auch wieder vom Kalk. Das hat den Zug. Und natürlich als ganz junger Wein auch eine primäre Fruchtaromatik, die relativ laut ist im Moment. Das kannst du im Sommer gut gekühlt durchaus auch mal so als junge Weinsache, yippie-yay.
Ja.
Aber der Wein kann auch 10, 15 Jahre. Ja. Das ist also nicht so.
Ist ein Ortswein oder was ist das?
Also der ist nominell ist er sogar in der Gutsweinschiene einsortiert, aber korrekterweise wäre es eher das, was ein Ortswein darstellt. Ja. Also es ist ein Herkunftswein. Der heißt vom Kalkstein, weil er eben aus den kalkigen Lagen kommt.
Schön.
Wir beide haben den Wein das letzte Mal probiert als Fassprobe.
Oh, okay.
Genau den Wein. Und ich mich noch gut erinnere. Und das ist
gut vorbereitet auf die Folge.
Ne? Ja, natürlich.
Alles abgesprochen.
Das ist schon ein paar Wochen her und das ist ein bombastischer Wein. Ich bin extrem begeistert.
Ja, für mich auch ein ganz typischer Wittmann, weil du hast die Kombination aus dieser Exotik, also diese gelbe Art in der Frucht und trotzdem diese Straffheit und Salzigkeit. Und das ist das, was ich extrem an der Lage lieb. Das ist ja alles Kalk in die große Lage, aber du schmeckst anhand der Säure, anhand der Frucht trotzdem die Unterschiede sehr, sehr gut raus. Aber jetzt hier in dem Fall hast du ja wirklich eine sehr prägnante, frische, exotische Frucht und trotzdem diese Salzigkeit, die Spaß macht zu trinken. Und auch sehr, es ist ein Gutswein mit 12,5 Volumenprozent, aber er ist sehr lang, Spaß gehaltvoll.
Das ist nur vom Cuvée nochmal zurückgenommen. Das war mir, als wir es probiert haben, war mir das zu viel.
Ja, und das ist auch das, der Hans, also ich habe schon seinen Blick gesehen, als er ihn gerade probiert hat, weil der Wein ist noch feiner und noch eleganter als das Cuvée, was wir damals probiert haben. Damals war er wirklich sehr laut. Er war sehr laut.
Nach der Probe habe ich gesagt, so können wir den nicht machen. Und dann habe ich Einzelpartien nochmal verkostet. Und
das ist jetzt
dann eine sehr intensive Partie rausgenommen, die halt vor gelber Fußball nicht mehr laufen
kann. Das tut manchmal auch weh. Das kennen wir ja auch. Du hast manchmal einen Wein aus einem Top-Weinberg,
der auch an sich
super ist. Aber der passt nicht ins GG, der passt nicht in der Ortswein und dann kommt am Schluss in den Gutswein. Aber das ist auch nur konsequent. Also wenn du das nicht machen würdest, dann hättest du nicht das Ergebnis am Schluss. Und da musst du auch manchmal einen Dickkopf haben und das so durchsetzen, weil wenn du das jetzt nur nach Zahlen machen würdest, nach Finanzen, dann hättest du die Entscheidung nicht getroffen.
Klar.
Zumal, wenn man das jetzt sieht, wir haben jetzt vorhin spaßhaft gesagt, wir fangen von oben an zu probieren, was sie jeder Weinfreund sagt.
Jetzt der Wein zeigt, dass es stimmt.
Philipp! Ja, der kommt jetzt am Schluss. Ja. Aber das ist, wenn das schlüssig ist in seine Qualitätsstufe, dann tut es dem überhaupt keinen Abbruch. Mhm. Eine gute Kollektion kann man immer von oben nach unten probieren. Ja. Und ich meine, das sind jetzt zwei unterschiedliche Häuser, aber trotzdem ist es so, dass der Wein extrem gut steht nach unsere drei. Also das macht schon Spaß.
Ja, danke, dass du das steht sich gut nach immer,
wenn der Gutswein nach dem großen Gewächs wirklich richtig scheiße dasteht, dann ist der Gutswein nicht gut genug.
Aber vielleicht erklären wir den Hörern echt nochmal dieses Küvettieren an sich, weil immer noch für Menschen, die
sich
nicht
so schlimm.
Aber
nur in Deutschland.
Immer noch in Deutschland so. Ja. Dass da einfach Sachen zusammengemischt werden. Und ich glaube, dass jeder Wein, der da steht, auch ein großes Gewächs, ein Cuvée, ein Blend ist aus mehreren Fässern.
Meistens.
Das muss man vielleicht nochmal erklären, wie ihr das macht.
Ist ja am Ende so, dass eigentlich fast kein großer Wein nicht aus einer Cuvettierung von Einzelfässern entsteht, weil man zum einen selten einen kompletten Weinberg nur in einem Fass ausbaut.
Also gehst nicht in den Moorstein, dann kommst du zurück und pumpst alles in ein Fass. Das machst du nicht.
Nein, sondern wenn du es detailliert magst, nehmen wir jetzt mal eine Fläche von einem Hektar. Und dieser eine Hektar hat aber zwei verschiedene Pflanzdaten. 5 Jahre Differenz, gleiche Rebsorte. Sagen wir sogar mal das gleiche Rebmaterial, weil da gibt es ja dann auch den Unterschied, Klone oder Selektionsmaterial, die Unterlage. Ja. Also die Details könnte man noch lange. Dann ist es so, dass die Osthälfte dieses Weinbergs hat mehr steinigen Boden, die Westhälfte ist etwas lehmiger und im oberen Bereich hat die westliche Hälfte sogar ein bisschen Sand. Dann wäre die Logik draus, dass es mindestens schon mal drei verschiedene Fässer geben muss. Nämlich, dass oben der Sand extra geerntet wird, das lehmige extra und der steinige Teil extra. Mhm. Das wäre die logische Konsequenz, die in unseren beiden Betrieben hundertprozentig, ohne dass ich jetzt darüber sprechen muss, so umgesetzt werden würde. Okay. Daraus entstehen drei Fässer Wein. So, jetzt ist es so, dass vermutlich der auf dem sandigen Untergrund, wenn es um einen richtig hochwertigen Wein geht, wahrscheinlich die Chance nicht hat, oben mitzuspielen. Mhm. Der ein bisschen mehr Lehm hat wie der steinige Teil, könnte aber in manchen Jahren, gerade in einem trockenen Jahr, trotzdem vielleicht sogar mehr Mineralien in die Trauben gezaubert haben wie der sehr, sehr steinige, weil der vielleicht von der Wasserbesorgung her schon so ein bisschen gekämpft hat. Mhm. Also immer unter der Voraussetzung, dass der lehmige auch ein guter Boden hat, nur halt einfach ein bisschen mehr Substanz. Also insofern könnte es sein, dass in manchen Jahren die beiden küvettiert werden, also zusammenkommen dürfen. Und es ist immer noch, wir reden, es ist ein Weinberg. Ja? Es ist nicht so, dass das der eine da, nein, es ist ein Weinberg. In manchen Jahren dürfen die beiden zusammenkommen und sind großartig. Dann gibt es das etwas feuchtere Jahr, wo du dankbar bist, dass der steinigere Boden wasserdurchlässiger ist und entsprechend die Reben vital und gesund bleiben und die Trauben bleiben gesund. Ja, in dem Jahr wird dieser Wein mit Sicherheit der bessere sein als der auf dem etwas schwereren, lehmigeren Boden, wo das Wasser ein bisschen sich staut, wo vielleicht Botrit ist, also Fäulnis der Trauben irgendwann kommt und letztendlich der Zustand der Trauben ein bisschen schwieriger ist bei der Ernte. Oder du deutlich früher ernten musstest als den anderen. Das heißt also einfach, diese Unterschiede, die wir draußen in der Natur erleben, führen dazu, dass wir die Dinge trennen. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass wir von grundverschiedenen Dingen reden, die später wieder zusammenkommen. Diese Weine sind manchmal eigentlich im besten Sinne Zwillinge. Das sind im Prinzip zwei, die nebeneinander sitzen, die gleich aussehen, die aber doch ganz kleine, feine Unterschiede haben. und die ihren eigenen Kopf haben. Wenn du die als Team abfüllen möchtest, dann kann das die richtige Entscheidung in dem einen Jahr sein. Und manche Jahre sagst du, ja, ich fülle das hier nur der Valentin ab oder nächstes Jahr fülle ich nur der Hans ab. Ja,
das kann man genauso in die Schulzeit von uns übertragen. Also wir waren auch nicht immer zusammen in einer Klasse. Aus verschiedenen Gründen.
Aber wahrscheinlich hat der immer gesagt, der andere ist gerade da. Also das habe ich verstanden. Vielen Dank, Philipp. In der Presse liest man jetzt immer, und das habt ihr auch schon gesagt, von diesen maximalen naturnahen Weinen bei Rebholz. So, und dann, pass auf, da steht dann immer, dass sie weder schaptalisiert noch entsäuert, noch dass da hinterher Süßreserve nachträglich zu den Weinen hinzugefügt wird. Also erstmal müssen wir vielleicht mal erklären, was heißt schaptalisieren? Ja gut, aber Süßreserve hinzufügen, das machen andere Spitzenwinzer auch nicht, oder?
Ja, also oder ich sag mal so, wirklich Spitzenwinzer würden das mit Sicherheit nicht bei allen Weinen machen. Ich will dir jetzt nicht so nahe treten, aber ich habe noch kein Weingut kennengelernt. Noch kein Weingut kennengelernt, was das wirklich in dem Umfang macht wie wir. Mhm. Ach, in der Konsequenz, dass wirklich kein Wein mit Zucker angereichert wird, entsäuert wird, geschönt wird. In dem Moment, wo du biodynamisch arbeitest, ist das was anderes. Also ich habe das in meiner Ausbildung eigentlich nirgends so gesehen.
Was heißt denn jetzt Schaptalisieren?
Schaptalisieren ist das Anreichern mit Zucker. Ja, was erlaubt ist, das darf man jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, was ist das? Warum kommt das in den Wein? Das hat auch viel Historisches. Also das nicht schaptalisieren, nicht entsäuern, nicht mit Süße versetzen. Das waren Dinge, die in der Zeit von unserem Urgroßvater und Großvater elementar waren.
Das glaube ich. Auch
elementar.
In den 80ern hier war das elementar, aber heute...
Es ist immer noch, sag mal, zum Teil wird es für manche Stile eingesetzt. Und in schwierigen Jahren auch. Aber in der Zeit von unserem Urgroßvater und Großvater, da war das in manchen Betrieben, das war Standard. Das wurde standardmäßig gemacht.
Er war ein Pionier, muss man sagen.
Er war, also es waren einfach naturreine Weine. Mhm. Naturrein, so wie es geerntet wurde.
Ja, und das ist schon, zeigt schon brutal viel Konsequenz. Wir hatten ja vorhin das schöne Beispiel auch im Kundenbrief, dass sogar ein Stück weit gewarnt wird vor dem Wein, selbst für erfahrene Rebholztrinker. Nee, das ist beeindruckend, ich finde es toll und ich finde es auch wertvoll und wichtig, dass das dann weitergetragen wurde, das Thema. Mhm. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass mit dem leidigen Thema der Klimaveränderung das natürlich heutzutage deutlich weniger eine Rolle spielt. Mhm. Und man muss auch zugutehalten, wenn man in die traditionellen Zeiten zurückschaut, dass also nicht nur in Deutschland, auch im Burgund und Co. Schaptalisierung einfach eine Maßnahme ist, die dazugehört zur traditionellen Weinbereitung. Mhm. Kein Champagner entsteht ohne
Zucker,
weil da ist es eben eine zweite Gärung, die durch Zusatz von Zucker überhaupt erst möglich ist, die Bubbles in die Flasche bringt. Also das ist jetzt auch kein Teufelswerk, aber es ist natürlich ein hehres Ziel und was ganz Besonderes, wenn jemand sagt, ich möchte das alles nicht, ich möchte es naturrein. Und dann ist es natürlich die brutalst ehrliche Aussage, die du geben kannst, hinblicklich des Jahrgangs, weil dann kannst du letztendlich, dann musst du den Jahrgang so nehmen, wie er kommt. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Ausnahme. Und deshalb ist es eigentlich eine coole Sache. Und wann redet man über einen Naturwein und wann nicht? Da kann man auch trefflich streiten. Mhm. Das Thema Naturwein heute wird oft in der Definition ohne Schwefelzugabe skizziert. Ich frage mich dann manchmal, was ist daran Naturwein, wenn irgendjemand eine schlechte Weinbergsarbeit macht, mit dem Vollernte erntet und nur weil dann die Trauben eine Woche auf den Schalen stehen und hinterher ohne Schwefel abgefüllt werden. Das soll dann Naturwein sein im Vergleich zu Weinen, die aus bestmöglich natürlich kultivierten, biozertifizierten Weinbergen kommen und eben mit einer ganz anderen Präzision behandelt werden. Also da gibt es natürlich ein treffliches Feld zum Streiten.
Ja.
Das ist aber ja auch schön am Wein, dass es dieses treffliche Feld zum Streiten gibt. Mhm. Und heute gibt es eine neue Naturweindefinition. Mhm. Und bisher handhaben es die Rebhölzer so, dass sie sich da relativ entspannt zurücklehnen und einfach die Qualität sprechen lassen.
Das ist zwar unser Prinzip, wir schreiben es aber nicht auf die Flasche. Für uns ist es auch noch nie eine Ausrede gewesen. Also man darf nicht sagen, ja, okay, der Wein, der ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber was ist ein Naturwein?
Nee.
Oder aber es ist ein Biowein. Das höchste Ziel, was wir verfolgen, ist ein Wein zu produzieren, der nach Lage schmeckt, Jahrgang, ein bisschen nach dem Winzer und nach der Rebsorte.
Und zum Schluss darf ich das mal so sagen.
Vielleicht und der Weg.
Einfach einen geilen Wein, den man auch gerne trinkt,
ein geiler
oder?
Geiler Wein, den man gerne trinkt.
Das ist doch zum Schluss auch das...
Das wäre ganz nett.
Das wäre doch schon... Ja. Jetzt erklärt mir noch mal kurz, weil ich das vorhin selber über die Lippen gekriegt habe. direkt habe mich.
Ökonomierat.
Bitte, wo das herkommt.
Ja, der Ökonomierat war unser Urgroßvater. Eduard Repholz wurde mit dem Berufsehrentitel Ökonomierat irgendwann versehen für seine besonderen Dienste in der Landwirtschaft, speziell im Weinbau. Aber er speziell kam halt nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Forstwirtschaft in den Weinbaubetrieb und hat dann ganz neue Wege gedacht. Und dementsprechend wurde er dann von dem Berufsstand als auch von Politik mit dem Titel Ökonomierat ausgestattet. Also es ist eigentlich ein Ehrentitel wie ein Dr. H.C., den man sich jetzt nicht direkt über Dissertation oder sonstiges erarbeiten kann. Das ist einfach so mehr oder weniger als Lebenswerk gedacht.
Das ist war schön.
Ja, deswegen halten wir das auch in Ehren, weil er auch unseren Betrieb genauso ausgerichtet hat in die Richtung, in die wir immer noch gehen.
Und das mit dem Förster ist gar nicht so weit weg, gell? Bei euch beiden.
Ja, also Wald ist durch unsere Lage vom Weingut, von Siebeldingen und Birkweiler, ist der Wald allgegenwärtig, der Pfälzerwald. Und dementsprechend verbringen wir auch viel Zeit im Wald, in den Weinbergen.
Ja, als Jäger dann.
Als Jäger, als Naturschützer, als Landschaftspfleger. Und dementsprechend wird dieser Zweig des Försters auch irgendwie bewahrt. Mhm. Bei uns beide.
Mhm. Ist eigentlich die Weiterentwicklung von Bio, gell? Dass ihr jetzt dann auch das Weingut noch mit dem eigenen Fleisch versorgt und da, wo ihr euren... Ja,
und qualitativ brutalst hochwertig. Ja, also
eben.
Wenn die Jungs, wenn du das Glück hast, Fleisch zu bekommen von den Jungs, was du selbst...
musst du vorbestellen, weiß ich, ist diese Liste.
es ist ein brutaler qualitativer Unterschied, so ganz, weil halt auch da wieder die Details eine Rolle spielen.
Wir machen das auch nur... weil es uns auch Spaß macht, weil es ein Teil von unserem Hobby ist und wenn wir es uns erlauben können. In manchen Jahren, da wird das total vernachlässigt. Also da muss es vernachlässigt werden, weil der Fokus liegt halt trotzdem auf dem Wein. Das ist das, von was wir leben, der Rest ist halt Spaß.
Ich glaube, diesen Job kann man auch nicht machen, wenn es nicht das Leben ist, oder? Wenn man sagt, das ist eine Arbeit, dann geht's nicht.
Nee, das ist ja der Punkt, du brauchst Passion. Passion ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Dann funktioniert's und dann wird's halt auch gut.
So schnell Fragerunde, ne? Damit wir mal zu Potte kommen.
Ja.
Hans, was kann der Valentin gar nicht?
Geht ja gleich fies los.
Aber dass ich dann fällt mir gerade nicht so schnell was ein, ne?
Das ist wie die eigenen Schwächen beschreiben.
Ja, da antwortet er.
Was kann der Hans nicht?
Deine Schwäche beschreiben. Ja.
Das ist so eine schwierige Frage.
Wir müssen das wiedergeben, was unsere Mutter sagt, Hans. Wir sind nicht ordentlich.
Ja. Ihr seid nicht ordentlich. Ja.
Auch wenn jemand weiß, dann ist es die Gegend.
Wenn ich bei dir ein Praktikum machen will, was muss ich denn da mitbringen?
Energie und Lust.
Was ist das Coolste am Winzer sein und was ist das Nervigste?
Zu sehen, wenn das Produkt wächst, bis es in die Vermarktung kommt. Also das alles von Anfang bis zum Schluss, das ist das Schönste.
Das Nervigste?
Und auch die Reaktionen von den Kunden dann zu sehen, wenn Wein gut ist, das Feedback zu bekommen. Das Nervigste, das bist du.
Nervigste.
Bist du?
Nee, ich denke, also manchmal, wenn was nicht so verstanden wird, wie man es meint.
Mhm. Also wenn ich den Wein trinke und nicht verstehe, dann bist du eigentlich sauer.
Wenn man im ersten Moment nicht versteht, das lasse ich mir gefallen. Aber wenn man sich selbst nicht reflektieren kann, dann...
Also wir erwarten schon immer so ein bisschen Mitdenken.
Nicht schlecht.
Ja. Wenn so ein Hangtag an die Flasche machen.
Bitte mitdenken.
Philipp, gibt es eine coole Repholz-Geschichte?
Die zwei waren auch auf meiner Hochzeit.
Oh.
Da waren sie aber noch ein bisschen kleiner. Das war 2007. Das heißt also, ihr wart 14, oder? Das ist richtig?
13 wahrscheinlich dann gerade. So.
Und da haben die Jungs schon richtig Spaß dran gehabt, die Flasche aufzumachen und vorzuprobieren. Also mit dem Magnumflasche Champagner da gestanden.
Mit welchem Repholzwein verführt man eine Frau?
Also auf die Frauen.
Also in der Pfalz ist es immer Gewürztraminer Spätlese.
Also die Pfälzerfrau.
Die junge Pfälzerfrau.
Ja, wie habt ihr das jetzt konkret gemacht?
Wir haben Gewürztraminer Spätlese.
Ja, also wie bei dir?
Meine Freundin ist sehr mit einem trockenen Riesling zufrieden, ja.
Zufrieden, das ist doch schon mal gut.
Also, aber es ist schon mal gut, dass ihr beide keinen Pott gebraucht habt.
Wie die K.O.-Tropfen, ne?
Okay, drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann.
Gummistübel, Taschenmesser
und ein Lumpe. Um das Öl am Traktor abzuwischen. Das ist ganz wichtig in der Betriebsführung.
Das habe ich auch noch nie gehört. Philipp, dein schönster Burgunder-Moment.
Holla!
Ja.
Ja, mein schönster Burgunder-Moment war mit Jochen und Stefan im Burgund bei einer Flasche Montrachet aus 2000 und, boah, ich glaube, es war 2001 von Comte Lafond. Flasche, die man sich schon mal nicht traut zu kaufen, einfach zu teuer, zu bekloppt, wie auch immer. Wir waren zu dritt, wir waren mutig und haben es gemacht. Und es war auch vor allem so das Gefühl, du bist, sitzt in einem Restaurant und merkst, so günstig kriegst du sie nie wieder.
Das ist so. Dann muss man es machen. Dann wird es umso günstiger auf einmal.
Das war schon... Ja, wir waren mal alle drei so ein bisschen im siebten Himmel.
Ja, das erinnert ihr heute noch wahrscheinlich. Gell? Ja, wenn ihr zusammensitzt, kommt immer noch Weiß zu der Montrachet. Ja, okay. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken?
Natürlich sind wir nur zur Familie, jeweils mit der Partner in bester Gesellschaft.
Aber wir freuen uns auch immer wieder, wenn der Philipp mal vorbeikommt, weil wir mal zum Philipp kommen dürfen. Das ist schon immer schön.
Aber die wollen jetzt schon sich ein bisschen einschleimen, merkst du?
Ja, das dürfen sie ruhig machen.
Philipp hat
geht mir umgekehrt genauso. Ist ja
vielleicht nicht bekannt, dass der Philipp so einen gut bestückten Weinkeller hat.
Ja, oh, ich habe da schon mal was von gehört, ja. Aber er hat ihn gerade aufgeräumt. Überprüf das lieber mal.
Ja, mal. So eine Inventur machen.
Genau. Ja. Philipp, Weinanbaugebiet Pfalz gegenüber Rheinhessen, was unterscheidet die Gebiete, würdest du sagen?
Die Pfalz hat ein Stück mehr Weinkultur.
Mhm.
Das sage ich anerkennend, würde mir das teilweise für Rheinhessen mehr wünschen. Aber wir Rheinhessen sind relativ flotte Jungs und insofern reden wir in 50 Jahren nochmal drüber, was
genau
dann ist. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich in der Pfalz genauso zu Hause wie in Rheinhessen. Das ist, das sind die zwei Landstriche, haben ihre Unterschiede, aber es sind so viel auch Gemeinsamkeiten da, dass das irgendwie ja für mich emotional sehr nah ist.
Ja, ja. Gott sei Dank die richtige Rheinseite. Das ist ja ganz wichtig.
Zack, wieder so ein kleines Bashing gehen. Jetzt seid ihr ja so eine neue Generation letztlich, die so das Rampenlicht betritt. Wo wollt ihr denn hin? Was ist denn so das Ziel? Heute in 20 Jahren?
Hoffentlich noch in Siebeldingen. Ich will gar nicht weg. Das ist, wir beide, wie auch immer, sind so fest verwurzelt in unserer Heimat, in der Südpfalz. Natürlich kann man sagen, man will, dass der Wein irgendwie in der ganzen Welt getrunken wird, was auch ganz schön ist, zu zeigen, was kann deutsche Wein. Aber letzten Endes ist es trotzdem so, dass man auch nochmal speziell in der Region und auch im Ort und direkt außenrum auch noch Anerkennung bekommt für das, so verrückt zu sein und so teuren Wein in Anführungsstriche zu machen. Da freue ich mich manchmal wie verrückt, wenn ich dann im Supermarkt bei uns im Dorf in so einem kleinen SBK jemand sehe, der sich eine Flasche Rebholzwein greift. Dann bin ich schon schamesrot, schleiche ich in ein Regal und hoffe, dass mich niemand sieht. Eigentlich freut mich das wahnsinnig, wenn bei uns zu Hause Achterwein getrunken wird und das anerkannt wird, was wir machen. Also das ist...
Ich stelle schon ab und zu Flasche Rebholz rein oder wie funktioniert das?
Ja, das
ja. Etikettiert das dann noch so 6,90 Euro, 2,90
Euro. Heute Angebot wird jetzt.
Also mal vielleicht vorbei und warte, bis er ergreift.
Das ist ja auch der Grund, warum wir direkt dabei waren, zu sagen, okay, auch Rebholz gibt es im Supermarkt vor Ort, weil einfach wir so heimatverwurzelt sind, dass wir das auch uns eigentlich wünschen würden, dass es noch mehr der Fall wäre. Ich will meinen Wein nicht ausschließlich nach China kutschieren oder nach Australien oder nach Amerika, auch wenn es dort super schön ist.
Ja, wir arbeiten und leben in einer Kulturlandschaft, prägen die auch. Es ist manchmal schade, wenn man sieht, wie wenig manche andere Bewohner dieser Kulturlandschaft das wertschätzen. Mhm. Und dass die das teilweise als selbstverständlich ansehen, was passiert. Und umso schöner ist es, wenn man sieht, dass manche Leute sehen, wie viel Arbeit man und wie viel Liebe man zum Teil in manches reinsteckt. Die Bestätigung der Arbeit ist, wenn jemand das kauft, das Produkt, was man macht.
Was erwartest du von so einer neuen Generation jetzt?
Action. Die Jungs sollen Gas geben.
Gas geben, ne?
machen sie ja. Nee, also die einzige Sorge, die ich mir mache, ist, dass der FCK nächstes Jahr viertklassig ist. Sorry, aber der Finger muss noch mal in die Runde gefahren sein.
Philipp, die Gläser sind schon wieder leer.
Ja, wir haben noch einen.
Ja?
Also ein Gunderloch.
Wow.
Das Weingut Gunderloch in Nackenheim, einer der bekanntesten Weinorte in Rheinhessen. Und der Johannes wäre dann auch, wenn ich das nächste Mal wieder mit dabei bin,
mit mein, zu Gast. Das
mein
ist
Gast
toll.
Sozusagen. Ja, toll. Und deshalb haben wir ein Pettental großes Gewächs aus 2019. Das heißt, wir sind jetzt bei einem sehr, sehr jungen Wein, der natürlich noch seine ganze Reise vor sich hat, aber der auch als junger, expressiver Wein eben diese rote Hangthematik, roter Schiefer, eher warmes Klima und dann sehr mineralisch in der Textur schön widerspiegelt. Und ich glaube, der Johannes kann unheimlich viel erzählen, schon viel erlebt hat, auch in der Welt sehr viel unterwegs war und mein Wunschnachfolger im VDP. Und deshalb freue ich mich drauf, wenn er hier sitzt und wir uns über sein Weingut, über ihn selbst und über Rheinhessen unterhalten können.
Ich freue mich auch, dass er zugesagt hat. Super, probieren wir doch mal den Wein, oder?
Sehr, sehr typisch. Also er hat auf jeden Fall Frucht, aber was er hat, ist auch so ein bisschen dieses Waldmeister, das kräutrige
Majoran.
Und das ist eigentlich so ganz typisch Eisenboden, also roter Boden. Das hat man auch im Kastanienbusch, aber im Kastanienbusch vielleicht zum Teil ein bisschen kräutriger, hier etwas fruchtiger.
In der Nase. Da kommt diese satte Fruchtladung nochmal rein, wobei das geht dann oft so richtig schon so von der Grapefruit in die Johannisbeere und wird jetzt nicht... Das wird jetzt nicht so gelb, sondern es wird eher dann, da kommen eher so diese dunkle Notenebene noch. Ne?
Du hast ja auch gesagt, ein Riesling von Gunderloch hatte ich mal sehr beeindruckt, schon sehr früh als Winzer, gell?
Ja, das war damals der 98er Rotenberg. Also gut, wir haben jetzt Pettental aus Nierstein, das andere ist der Rotenberg, das ist eigentlich sogar der Klassiker bei Gunderloch. Wird spannend.
Wird spannend. Also ich freue mich drauf, aber erstmal sage ich vielen Dank. Danke, dass ihr da wart, aus der Pfalz hier nach Rheinhessen angereist seid.
Sehr gerne.
Dir, Philipp, auch vielen Dank und nochmal Chin Chin. Bis zum nächsten Mal.
Zum Wohl.
Zum Wohl.